ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geilurbanen, retrofuturistischen Unterhaltungsmaline mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah, beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein. Holger, ich bin sehr überrascht,
ich
dass
auch.
Du jetzt nicht mit der Dracula-Stimme hier reingeploppt was, kommst nach diesem Halloween-Intro.
Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe.
Nein, nicht so, nein, mehr so sexy Voice, wie Bela Lugosi, weißt du?
Ich
so
keine, war Bela Lugosi nicht Stummfilmschauspieler und hat gar nicht gesprochen?
Dann denk an Vincent Price. Auf jeden Fall brauchst du...
Kling doch bitte mal so, wie ich mir vorstelle, dass Bela Lugosi gesprochen hätte.
Wie ein attraktiver Vampir, weil das hat jetzt mega gut zum Intro gepasst. Also hätte.
Ich müsste also näher rangehen und bräuchte noch irgendeinen Hall, also sowas hier in der Art,
ja, kannst
was,
du dein Glas
was so ein Glas ist. Genau.
Und bitte ein bisschen verführerischer, ein bisschen dunkler, so Dark Romance.
Ja. Ich kann nicht Dark Romance.
Komm mal, du musst mit der Zeit gehen, wir müssen mit der Zeit gehen, jetzt mach mal hier.
Wir müssen nicht mit der Zeit gehen, denn die Vrindheit ist ganz anders, als es die heutige Zeit erfordert.
Oh, da hast du auch wieder recht. Das bringt mich zum Thema Rebranding, das hatten wir ja so ein bisschen.
Nein, das war ja, das hast du ja auch gerade gehört gehabt, ne? Also das Intro ist schon wieder ein bisschen neu, also wir spielen da immer noch dran rum, weil es ist gar nicht so einfach.
Es ist ein Testballon.
Also nee, aber das ist jetzt so, das ist jetzt schon sehr dicht an dem, wie ich es dann am Ende auch haben wollen würde. Das Problem ist nämlich, du machst hinterher, macht man ja aus dem, was wir hier produzieren, macht man ja nochmal so MP3s und komprimiert das so. Und wenn das dann komprimiert ist und man es auf kleinen Lautsprechern hört, klingt das manchmal ganz, ganz schäbig. Und die letzten paar Folgen, also die letzten paar Sendungen, die ich veröffentlicht habe, die klangen teilweise richtig, richtig schäbig, sodass wir da nochmal dran rumbasteln mussten. Aber es wird.
Okay, weil nachdem dieses Thema schon eingeführt wurde in der letzten Vrindheit, war ich natürlich sehr gespannt, was in den Kommentaren uns erwarten würde. Ich bin jedes Mal aufs Neue erschüttert und auch berührt, wie sehr uns die Menschen lieben. Also die sagen alle so, ja, mit euch will ich alt werden.
Ach, herrlich, oder?
Und ja, vor allem Leute, die uns hören, seit sie 10 sind und jetzt 20 sind.
Ja, cool, ne?
Also das finde ich mega cool, aber das hat mir auch gezeigt, also außerdem
die eigene Vergänglichkeit hat dir das gezeigt.
Nee, das nicht so, weil das ist nichts Neues für mich, das weiß ich ja, das spüre ich ja Tag für Tag, dass ich vergehe. Aber mich hat es einfach erstaunt, dass so viele Menschen gegen ein Rebranding sind, weil sie einfach das Format lieb gewonnen haben, weil sie auch uns lieb gewonnen haben. Ich persönlich finde Rebranding ganz schön, wenn es auf ästhetischer Ebene passiert. Also wenn sich einfach das Logo verändert oder die Farbe oder so, weil das für mich persönlich etwas ganz Wichtiges ist, dass die Oberflächen sich hin und wieder verändern, damit ich so ein Gefühl von Frische habe und nicht das Gefühl habe, dass ich seit Jahrzehnten in irgendwas festhänge, wo sich schon Spinnweben angesetzt haben. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass der Kern der Vrindheit darin besteht, dass wir nicht aufhören, sondern immer weitermachen.
Bis zum bitteren Ende.
Aber ernsthaft, bis zum bitteren Ende, ich glaube, das ist auch wirklich der Markenkern. Und wenn du es so betrachtest, haben wir allen anderen eigentlich was voraus. Weil was in der heutigen Zeit passiert, sind ständig neue Konzepte, ständig Flirts, ständig ist bunt, ständig dir der nächste geile Popstar und so und der macht Podcast und der macht Podcast und alles ist immer neu und geil und jetzt neu. So bevor du dich an das Format gewöhnt hast, kommt wieder irgendwas Neues reingerutscht. Und was heutzutage wirklich rar ist und was Menschen auch wirklich brauchen, ist Beziehung. Und also ich sag ja immer, ich nenne da immer zwei Worte. Ja, wenn ich so mit, weiß nicht, wenn ich über meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spreche, dass die zwei wichtigsten Faktoren sind Aufmerksamkeit und Beziehung. Jetzt kann man ja nicht sagen, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern Aufmerksamkeit schenken. Also die ist ja nicht so, wie sie sein könnte, auch wenn wir ihre Fragen beantworten. Aber was wir ihnen auf jeden Fall anbieten können, ist eine Langzeit parasoziale Beziehung.
Parasoziale.
Und das ist doch was.
Parasoziale Langzeitbeziehung.
Parasoziale Langzeitbeziehung.
Ist das ein Sendungstitel? Nee, da machen wir uns, das ist dann wieder so, ne? Weil ich wollte ja eigentlich auch ein bisschen an die Sendungstitel ran. Merkt man, glaube ich, auch, wenn man die letzten Sendungstitel sich so anguckt, dass die Titel der Sendungen, ist auch so eine Idee, die Titel der Sendung wenigstens ein bisschen einen Hinweis darauf geben, worum es geht.
Aber es geht doch um viele verschiedene Dinge in jeder Folge.
Das stimmt. Darum steht da ja auch meistens sowas wie Check deine Privilegien, Dönermann. Weil das halt ein Titel ist, der überhaupt nichts darüber sagt, was in der Sendung besprochen wird.
Check deine Privilegien, Dönermann ist ein absolut ikonischer Sendungstitel.
Absolut. Wir können eigentlich immer Check deine Privilegien, Dönermann und dann nur noch Ordnungsnummern vergeben.
Ja.
Check deine Privilegien oder räumlich auflösen. So. Check deine Privilegien, Dönermann in Bielefeld. Check deine Privilegien, Dönermann, natürlich in Bielefeld. Check deine Privilegien, Dönermann in Aachen. So. Können wir auch mal versuchen. Aber ja, aber nee. Ja, nein, aber das Rebranding, das ist ja auch, also die, ich weiß nicht, ob ich das, ich verliere langsam auch den Überblick, wie intensiv schon darüber gesprochen habe. Das Rebranding soll ja tatsächlich nur ein ästhetisches Rebranding sein.
Ja, und deswegen können jetzt alle beruhigt aufhören.
Ja, ja, ein inhaltliches Rebranding wird nicht stattfinden. Also ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie die Sendungen, was es hier so alles bei mir im Angebot gibt, diese Sendungen komplett anders zu machen. Das könnte ich auch gar nicht, weil das hängt ja viel zu sehr auch an mir. Das hängt ja sogar so sehr an mir, dass ich noch nicht mal denke, dass ich das mal von jemand anderem schneiden lassen könnte als von mir selbst. Das ist ja so ein bisschen mein Problem. Ich hasse ja mittlerweile diese ganze Postproduktion. Aber es gibt niemanden, von dem ich sagen würde, okay, dir vertraue ich jetzt so sehr oder vertraue ich den Schnitt meiner Sendungen an, ohne dass ich denken würde, ich muss das hinterher nochmal en Detail alles nachhören und dann kann ich mir die Arbeit auch gleich selber machen. Von daher, also inhaltlich wird sich da nichts ändern und auch formal letztlich nicht, sondern wirklich nur das Bildchen und die Musik. Und die Musik ist halt jetzt fast so, wie sie sein soll. Das Outro wollte ich lassen, wie es ist. Damit auch das alte Wer redet, ist nicht tot irgendwo in der Sendung nochmal vorkommt. Ne? Oder in den Sendungen. Und die Vrindheit, ich weiß nicht, wahrscheinlich lassen wir den Namen auch einfach die Vrindheit, weil, oder?
Ich würde auch sagen,
geben wir dem Kind einen Namen?
Es sei denn, jemand hat eine bessere Idee.
Ja.
Ich meine, ich finde das Wort eigentlich nicht so schön, also auch nicht so gut.
Es ist halt ein Inside-Joke.
Es ist ein Inside-Joke. Und wir haben eine Inside-Joke-Hörerschaft. Also alle, die uns kennen, die können uns hören, weil sie uns kennen.
Ja.
Weißt du, das haben Leute auch immer zu mir gesagt. Ja, war ja ganz lustig, Alexandra, wenn man dich kennt.
Das
ist halt das Prinzip bei uns, ja? Also wir können uns nicht einbilden, dass wir irgendwelche Mainstream-Leute von der Straße weglocken können, von was auch immer sie machen, um bei uns jetzt zuzuhören. So, ich habe aber noch zwei so Hörersachen, auf die ich kurz eingehen will. Mhm. Und zwar eine herzzerreißende Bemerkung. Bei den Kommentaren. Ich habe euch am 19.07.2018 eine Frage geschickt und habe jede Folge gespannt darauf gewartet, dass ihr sie beantwortet. Leider ist das nicht passiert und inzwischen seid ihr bei Fragen von 2019 und habt in dieser Folge eine ähnliche, wenngleich meiner Meinung nach weniger interessante Frage beantwortet. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien ihr die Fragen auswählt, die ihr beantwortet, aber ein bisschen traurig bin ich schon, dass meine Frage keine Beachtung gefunden hat. Tja, da kann ich nur sagen, don't put all your eggs in one basket. Basket. Also,
ja, so sieht's aus.
Wenn wirklich jemand von Herzen Wert darauf legt, dass seine Frage beantwortet wird, der macht es wie der Martin, der macht es wie Christine, der macht es wie, keine Ahnung, was für Wochen wir immer haben. Mhm. Also auf jeden Fall, man schickt mehrere Fragen, auf keinen Fall mehrere in einer E-Mail. Und am besten auch zeitlich verteilt. Und so bekommt man Aufmerksamkeit von uns. Und die zweite Sache, auf die ich eingehen möchte, da hat jemand geschrieben, ich fühlte mich ein bisschen von oben herab behandelt, aber inzwischen habe ich euch verziehen. Und das scheint ja irgendwie auch so.
Also kann gar nicht verstehen, wie sich jemand von dir und mir von oben herab behandelt fühlen kann.
Wohlmeinenden Menschen. Ja?
Also was muss man denn für ein armes, kleines Würmchen sein, um überhaupt sowas zu fühlen? Da unten.
Wahnsinn, oder? So. Unser Empathieformat schlechthin hier.
Ja, ehrlich, ey.
Also, dass das irgendjemand verletzt, stößt mich ja regelrecht vor den Kopf.
Das stößt uns ab. Das stößt uns regelrecht ab.
Also, ich denke, wir werden weiterhin beleidigend sein, oder?
Genau.
Also, ich glaube, das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Ich muss mich auch immer wieder ertappen und es ist mir unangenehm. Also, ich sage, in der Vrindheit haue ich Sachen raus, die würde ich niemandem persönlich ins Gesicht sagen.
Das ist halt auch das Schöne. Ich meine, natürlich würdest du nicht, wenn einer auf der Straße, ach Mensch, entschuldige mal, kannst du mir mal sagen? Du
stinkst nach Trockenshampoo.
Genau. Oh Gott. Nee. Entschuldigen Sie, Sie riechen aber sehr unangenehm. Stimmt. Das ist halt schön, man kann halt immer, wenn man in so einer Sendung auf irgendwem rumhackt, dann kann man das immer so schön gleich verallgemeinern, sodass man auf allen gleichzeitig rumhackt und dann kann einen auch hinterher niemand wegen übler Nachrede oder wie das heißt.
Ja, also das ist wirklich eine Art Ventil. Ich muss aber auch sagen, dass ich in der Vrindheit auch manchmal intimere Einblicke in mein Innenleben gebe.
Ja, und danach sagst du dann, und dann sagst du hinterher,
Freundin, boah, manchem Freund.
Boah, kannst du das bitte rausschneiden? Das haben wir auch gelegentlich.
Wie damals mit der Lilly.
Oh ja, gut, das ist ja.
Oh Gott.
Also die Folge, was wir damals aufgenommen haben, das ist ja noch nicht mal im Giftschrank. Also ich habe ja einen Giftschrank. Da sind Folgen drin, die ich dann doch nicht veröffentlichen wollte. Aus welchen Gründen auch immer. Und die Folge, die wir damals zu dritt gemacht haben, die habe ich gelöscht. Die ist
ich
nicht
weiß,
irgendwo.
Weil ich dich angebettelt habe, dies zu tun. Ich bin aufgewacht.
Naja, nee, davon mal ganz abgesehen. Also normalerweise hätte ich
mit aufgesperrten Augen.
Nein, normalerweise wäre die jetzt halt in dem Verzeichnis, das Giftschrank heißt, und da würde die halt liegen. Und ich würde das ab und zu mal sehen und würde denken, ho, 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 ho. Aber ich habe die gelöscht, weil das so krass war.
Oh Gott. Schnell weiter.
Genau, schnell weiter. Wohin? Ach so, wir haben ja Fragen zu beantworten.
Das ist das eigentliche Sendungskonzept.
Wir befinden uns am 11.11.2019 übrigens in der Liste der Fragen. Das heißt, so langsam aber sicher rückten die Pestjahre näher. Mm. Ich bin mal darauf gespannt, wie dann die Fragen werden.
Und wir hängen gleichzeitig aber auch ziemlich genau 5 Jahre
zurück. Das stimmt.
Zurück.
Ja, sehr gut. Das kann man vielleicht irgendwie in die Sendungsbeschreibung mit übernehmen. In 5 Jahren werdet ihr es wissen. Ich hab ja mal von Krieg und Freitag habe ich ja auch mal eine Postkarte gekriegt, wo so ein Männchen drauf ist, steht so krumm und guckt traurig nach unten mit hängenden Armen und sagt, ich würde ja gerne der Vrindheit eine Frage stellen, aber ich weiß nicht, was mich in 10 Jahren interessiert.
Ach schön. Ach, das ist ja toll.
Das wäre auch irgendwie was für so ein Header-Foto oder so. Muss ich mal gucken. Mhm. Gut.
Kooperation mit Krieg und Freitag. Oh mein Gott. Wir wären Weltstars.
Aber hallo. Verdammt, wir müssen viel öfter sowas müssen wir machen.
Gell?
Damit wir ganz groß rauskommen. Frage von Peter. Peter fragt, wenn ich heute am 11.11.2019 eine große Summe Geld, also 25.000 Euro investieren würde in ein Bitcoin für 8.800, 50 Facebook-Aktien für 8.600, 7 Google-Aktien für 8.232 Euro, wie viel Geld wäre es dann wert beim Vorlesen dieser Frage? Lieber Peter, das kannst du dir im Internet raussuchen. Frage von Christiane. Christine, verzeihung.
Mit ChatGPT.
Genau, frag einfach ChatGPT. Wir sind hier doch nicht bei ChatGPT.
Aber ChatGPT hat eigentlich unser Sendungskonzept obsolet gemacht. Jeder kann irgendwas eingeben und kriegt random Shit raus.
Das
ist im Grunde ist das unsere Sendung, halt in professionell.
Naja, was heißt professionell? Ja gut, professionell im Sinne von, da kriegen Leute Geld für. Und zwar in irgendeinem riesigen, katakombenartigen Gebilde sitzen 10 Millionen Inder und Bangladeschi und Chinesen und was weiß ich was, die irgendwie zum Sklavenlohn ausgebeutet werden und Antworten formulieren, damit es so aussieht, als wäre da tatsächlich eine intelligente Maschine dahinter. Ich erinnere an den Schachtürken.
Ja.
Den kennst du? Kennst du den Schachtürken?
War das so ein Ding um die Jahrhundertwende?
Ja, genau. Das war so ein Schachroboter. Also so eine türkische so Kluft angehabt und hat halt Schach gespielt gegen Menschen. Und irgendwann hat sich dann halt rausgerissen, dass einfach nur ein kleiner Typ drin gesessen hat. Also hat ein kleiner Typ in dieser Figur gesessen und hat Schach gespielt. So, und ich warte immer noch darauf, dass rauskommt, dass ChatGPT ein Schachtürke ist. Ach so. Ach shit, jetzt haben sie es gemerkt. Aber irgendwo mussten wir ja mit der Überbevölkerung hin.
Mega, mega, wirklich geile Story.
Christine fragt, was sind eure Lieblingstiere und warum und was haltet ihr von Pinguinen? Pinguine sind Pinguine, immer so, so hochnäsig, ne?
Boah, was? Wie bitte?
Wie, genau, wie die so rumstehen, immer so. Hm?
Nein, das sieht nur so aus.
Ach so.
Du, oh mein Gott, was für... Wie,
das ist ein hochnäsiger
Vogel. Kann
man Vogel.
Ein Tier so dermaßen missverstehen? Ich pack's nicht. Nein, der Pinguin. Kennst du das Meme Socially Awkward Penguin?
Nee.
Das ist halt so ein Meme und es geht darum, es geht um Menschen, die halt die Kombination haben von... keine Social Skills haben und auch kein Selbstwertgefühl. Und die Gedanken, die dabei rauskommen, die werden dann immer so in großen Lettern über die Figur eines Pinguins gesetzt.
Okay, ja.
Also so typische Situationen, in die man so kommt, ja. Zum Beispiel, man wird angewunken von der Straße, winkt zurück und merkt, man ist gar nicht gemeint. Oder man fährt auf eine wichtige Konferenz und hat dann aber so soziale Panik, dass man doch im Hotelzimmer bleibt. Das sind so typische Social Awkward Penguins.
Hast du das gemacht? Warst du auf dem Chaos Communication Kongress und bist im Hotel geblieben oder was hast du getan?
Du, ich habe viel Schlimmeres. Ich erzähl's jetzt mal. Weil das so krass ist einfach. Es gibt einen Autor. Dieser Autor hat, als mein Debütroman relativ frisch war, hat mein Buch gelesen. Mhm. Und es ging darum, dass der einen sogenannten Blurb schreibt. Ja. Für mein Buch, für die Rückseite, für die zweite Auflage. Der Typ
so ein kurzes,
hat das...
Alexandra Tobor ist die Präzeptora Germaniae der deutschen Polenliteratur oder sowas, ne?
Ja, so ähnlich. Mhm. Und der fand das Buch super, der fand das auch witzig, der fand es genau so, wie ich mir wünsche, dass jemand über dieses Buch schreibt. Und dann hat er mich eingeladen zu seiner Show.
Ja.
Das war eine große Show in einem Theater und so.
Also ein großer Autor, auch ein Großschriftsteller.
Kann man schon sagen, ja. Mhm. Ich werde aber nicht sagen, wer es war.
Doch.
Nein, also weil so richtig groß auch nicht. Nein, ich sag's dir, dir später. Groß
okay, ja, genau,
genug,
später,
dass man ihn kennt und dass die Zielgruppe ihn kennt und so weiter. Jedenfalls hat er mich zu seinem Auftritt eingeladen. Hat mich auch auf die Gästeliste gesetzt und so. Und hat geschrieben, so damit wir uns mal kennenlernen, damit du auch mal siehst, was ich so mache. Und ich denke mir, okay. Bin ich da hingegangen, hab mir die Show angeguckt, fand's alles gut und bin dann nach Hause gegangen. So, vorbei.
Und du bist...
Verstehst du?
Du Assi.
Verstehst du das?
Nee, das verstehe ich nicht. Du bist doch nicht mal hinterher hingegangen und hast gesagt, hey, hi, vielen Dank.
Ich glaube, das kann niemand verstehen, der nicht weiß, wie es ist, wenn deine Minderwertigkeitskomplexe so krass sind, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass jemand, der dich explizit einlädt, auch wirklich mit dir reden will. In dieser Situation war ich nämlich.
Verstehe.
Und das betrifft mein ganzes Leben. Ich habe mich immer so wertlos gefühlt, dass ich es auch nicht für möglich gehalten habe, dass jemand, der ein Hotel für mich bucht,
eventuell
auch das Frühstück
mit Bier trinken wollen würde oder ja. Mhm.
Ja, es ist absolut undenkbar für mich. Und das war für mich ein Moment in meinem Leben, wo ich heute denke, ich muss das irgendwann literarisch verarbeiten, weil es einfach so krass
ist. Ich finde ja einfach auch nur, um das Publikum wirklich maximal zu frustrieren an dieser Stelle, finde ich, solltest du mir jetzt sagen, um wen es geht und ich piep das aus nachher.
Wirklich?
Ja, warum denn nicht?
Also jetzt ernsthaft, machst du es wirklich?
Ich schneide das dann raus, ja, ich mach dann einfach nur...
Okay. Wahrscheinlich kennst du den noch nicht mal. Okay. Kennst du
Scheiß? Ach, der? Ja, doch.
Ja, genau. Der ist ja auch...
Da wäre ja sogar ich ausgerastet, wenn ich den hätte zum Frühstück treffen können. Super. Ach, wie cool, echt? Ah, da hast du aber echt was verpasst.
Glaub ja, ich. Also es ist wirklich...
Weil der ist ja auch richtig lustig.
Ja, und das war ja auch wirklich gut. Und weißt du, ich kann mir das echt nicht verzeihen. Ich weiß nicht, dass mein Blurb jetzt da groß was angerichtet hätte, aber das war ja wirklich mein eigener Minderwertigkeitskomplex, der mich da gehindert hat, das einzusehen, dass ich das machen kann, ja. Und tatsächlich, ich habe dem dann auch geschrieben. Ich habe geschrieben, ich hatte furchtbare Kopfschmerzen, weil irgendwas musste ich ja sagen, um das irgendwie zu rechtfertigen. Der hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Und es gab auch keinen Blurb von ihm.
Würde dir das heute denn wieder passieren oder bist du inzwischen weiter?
Nee. Oh mein Gott. Das würde mir nicht wieder
heute
passieren.
Heute würdest du auf die Bühne, ne? Also so genau. Nicht.
Ganz genau.
Ich bin hier nicht angereist, um nicht auch hier auf der Bühne das Wort ergreifen zu können.
Ja.
Sehr gut.
So ist es.
Sehr gut.
Ich würde mich wahrscheinlich ärgern, warum der da auf der Bühne steht und nicht ich.
Ja, so wie hier wie hieß er? Carsten Clemens Meyer, ne? Ihr Wichser! Den Preis hab ich verdient!
So geil!
Alter Vater, was eine Type, ey.
Das ist doch der Hammer, oder?
Ja, vor allen Dingen, der war ja vorher schon so unsympathisch mir. Dann habe ich mir dieses Buch gekauft und angefangen zu lesen. Dann habe ich dieses Buch weggelegt, weil ich dachte, Himmel, Arsch und Zwirn. Dann hat er diesen Ausraster gehabt. Und dann habe ich den wundervollen Aphorismus gedichtet. Im Buch von Clemens Meyer steht hauptsächlich Geseier.
Sehr schön.
Das ist ein Gelaber, was du da zu lesen hast. Also ich kann schon verstehen, was er damit bezweckt und so, ne? Aber ich halte ich finde, das ist Getue. Ich verstehe genau, was er da vorhat. Ich lese das und denke, okay, das hast du vor. Ja, verstehe. Immer wieder brechen, immer wieder Tempo wechseln und so. Und dann schreibt Sätze, die gehen über eine Seite. Ja, ich fand Thomas Mann schon scheiße. Ja, und dann kommt der da um die Ecke. Naja, ich habe das Buch jetzt hier liegen. Vielleicht lese ich es irgendwann nochmal zu Ende.
Wir machen jetzt aber weiter mit den Tieren.
Ach so, ja, wir waren ja bei den Tieren. Tierreich und nicht bei den Literaten.
Wir waren bei den verdammten Social Awkward Penguins. Und ich finde Pinguine eben sehr sympathisch, weil sie so unbeholfen sind und ständig auf die Fresse fallen. Und vor allem, was für eine demütigende Erfahrung muss das sein, Flügel zu haben, aber mit denen nichts anfangen zu können.
Ja, die fliegen unter Wasser. Hep, hep, hep machen die. Flap, flap, flap.
Das können die ja machen. Aber trotzdem, sie gelten als Vogel, sind aber kein Gescheiter.
Genau. Das aber immerhin, Vogel. Die sind nicht ganz so arm dran wie der Kakapo. Der Kakapo ist auch ein Vogel, der kann auch nicht fliegen und der rennt auf Bäume hoch und dann sitzt, also hatte der mal keine natürlichen Feinde, jetzt hat er welche. Und vor denen rennt er weg und rennt dann einen Baumstamm hoch und sitzt dann oben auf dem Baum und da stirbt er dann. Weil der weiß halt nicht, wie er runterkommt. Von daher ist der Pinguin schon ganz gut dran. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Pinguine. Ich finde die total lustig.
Ja, und die sind auch total süß.
Ich habe gerade gestern je älter ich werde, desto öfter gucke ich so Tierdokus im Fernsehen. Muss dann so, ja, die Weddell-Robbe, die friert gerade. Und da waren halt auch Pinguine und Pinguinjunge. Und das, ich bin dann irgendwie, ich werde komisch mitzunehmen. Im Alter werde ich immer komischer. Und da war dann eben auch was mit Pinguinen. Da habe ich dann auch gedacht, gut, die gucken alle so nach oben, wenn die rumlaufen und rumstehen. Die sind bestimmt total hochnäsig. Fand ich einen kecken Spruch von mir. Obwohl ich die Pinguine eigentlich total nett finde. Die tun ja auch keinem was, oder? Tun die einem was?
Nein, die sind total harmlos. Und deswegen sind die auch so ein gutes Tier, um damit Werbung zu machen oder so. Ich kann mich noch erinnern an so eine Serie aus dem Kinderüberraschungsei und die Typen hießen Peppy Pingus. Und ich frage dich, Holger, in der Hoffnung, dass dein Englisch besser ist als meins, was ich nicht glaube, aber vielleicht. Peppy Pingus, was heißt denn Peppy? Ist das so ein falscher Anglizismus von Peppich?
Ja, das ist, würde ich mal denken. Also
Peppy Pingus, ich bitte dich.
Ich frage mal den Übersetzungstürken, warte mal. Peppy. Schwungvoll.
Ach, das gibt's also.
Tatsächlich, schwungvoll.
Hm? Ah, okay. Also schwingvolle Pinguine.
Schwungvolle Pinguine.
Ja, da war auch einer dabei, der hatte Muff und so Fellkopfhörer. Fand ich total geil. Und bei meinem Zahnarzt gibt's für Angstpatienten immer Pingu, die Serie. Weißt du, da liegst du so im Zahnarztstuhl, reißt dein Maul auf und guckst diese Pinguin-Figuren-Serie.
Das ist aber eine coole Idee eigentlich.
Ja, das ist total geil. Aber du bist maximal abgelenkt von diesem der macht immer so
Ist das lustig? Also kann man denn dann nicht... dann bricht dem irgendwann die Nadel im Mund ab,
es weil ist, du so lachen nein, musst. Es ist nicht so lustig, dass man lachen muss. Es ist einfach witzig und ein bisschen bescheuert. Aber hier dieses Thema kam letztens in einem Gespräch auf über so Tiere, die trenden. Weißt du, eine Zeit lang zum Beispiel war ja die Eule ganz groß. Mhm. Und das hast du mitgekriegt, oder?
Habe ich das mitgekriegt, dass die Eule ganz groß war? Weißt du, wie viele Eulen ich aus meinem Elternhaus geräumt habe? Weil meine Mutter, habe ich das schon mal erzählt, oder?
Doch, also
meine
hast
Mutter
es
irgendwann
erzählt.
Mal versehentlich gesagt hat, sie findet Eulen nicht schlecht. Und danach hat sie 50 Jahre lang zum Geburtstag und zu Weihnachten und was weiß ich was immer Eulengeschenk gekriegt.
Sie ist nicht die Einzige. Alter, ja, ja. Also sie ist wirklich nicht die Einzige. Und du hast das auch erzählt in diesem Kontext, als ich nämlich erzählt habe. Weil früher bei Twitter, als ich ein Twitter-Star war, da war ja mein Avatar war ja eine rosa Eule. Mhm. Das war meine Identität. Und seit das irgendwie so rausgekommen ist, haben mir Leute auf Lesungen immer wieder Eulen geschenkt, die ich dann, wo ich dann angedroht habe, sie zu sprengen, wenn sie mir geschenkt würden. Und dann hast du das mit deiner Mutter erzählt.
Habe ich nicht dann das mit der Diddelmaus erzählt, weil wir doch mal eine Diddelmaus gesprengt haben? Wir haben mal
auf der
Wiese
nein.
vor dem Reichstag haben wir mal eine Diddelmaus gesprengt. Hm?
Hey! Apropos Diddelmaus.
Nach einer Performance, wo wir dann auch noch im Vicious Game von Chris Isaak nachgesungen und uns auf Aufblasgitarren begleitet haben. Dann zum Höhepunkt haben wir die Diddelmaus gesprengt.
Die Diddelmaus. Ich habe meine Leberwurst.
Ich hatte immer Hoffnung,
dass
dann der Bundesgrenzschutz oder so kommt und uns räumt, aber ist leider nicht passiert. Also ich finde, so eine Explosion auf der Reichstagswiese herbeizuführen an helllichten Tag irgendwie. Ja, aber okay.
Diese Diddelmäuse, die waren ja in den 90ern in und dann sind die weggegangen. Und weißt du, was noch in war? Weißt du, was ein weiterer Schrottartikel war aus diesem Nanunana-Sortiment, aus diesem Geschenkeladen-Plüschzeug?
Bist du sicher, dass die weg sind?
Die sind weg, hundertprozentig. Ich habe nämlich den Tod live mitgekriegt. Ich war quasi dabei, als die Diddelmaus begraben wurde.
Lass mich hier zurück.
Die Mission genau. ist und da gab es, sagt dir Steinbeck was?
Steinbeck.
Steinbeck hat eine Figur entworfen, von der war ich Fan und die baumelte auch von sehr vielen Mädchenrucksäcken und das war die Antonella.
Antonella.
War so eine komische Plüschschnecke. Also das hatten junge Mädchen und Frauen über 40 in den 90er Jahren Mini-Rucksäcken
baumeln. Ja, ja, ja,
siehst
ja.
du? Und siehst du, du
aber,
hast jetzt genau
aber ist
genau
doch total schnucklig. Ist doch voll süß, das Viech.
Voll süß, Holger. Genau. Und dieses Ding, ja. Ich war davon genauso überrascht wie du. Das kommt nämlich in keinem 90er-Jahre-Rückblick ever, wird das erwähnt. Alles wird erwähnt, die Diddelmaus und Backstreet Boys, was weiß ich, die Einpackung, die Verpackung wie heißt denn dieser Typ da? Egal,
ich war in den 90er Jahren schon berufstätig, ich habe sowieso einen anderen
Du hast das
Blick auf die Welt
hast einen anderen Fokus gehabt, ja. Genau. Aber diese Antonella-Schnecken, die habe ich wirklich noch in keinem Retro-Rückblick gesehen und ich war geradezu schockiert, als man mich vor kurzem damit konfrontierte, mit diesem kulturellen Artefakt. Also furchtbar.
Und findest du die nicht? Ich finde die goldig, ich finde die lustig. So süße Schnecken
ja,
mit so einer Mütze.
Ja, das kannst du sagen, weil das Ding dich jahrelang verdreckt an deinem Rucksack runtergebaumelt hat an deinem silberfarbenen Mini-Rucksack, weil sowas musstest du auch nicht haben als Mann. Ich hingegen schon.
Und was ist dein Lieblingstier? Schnecke wird es ja jetzt nun nicht sein. Maus auch nicht?
Ja, das
war ja noch die Frage, was ist das Lieblingstier?
Da hast du vollkommen recht. Weil diese Trendtiere, die haben eins gemeinsam, die funktionieren optisch ganz gut, entweder durch Geometrie oder durch Farbkontraste. Also Pinguin zum Beispiel, Panda funktioniert gut, weil es dieses Schwarz-Weiß ist. Eule funktioniert gut, weil sie zwei runde Augen hat, die auch so eine Symmetrie erzeugen. Fuchs funktioniert sehr gut, weil er ein Dreieck ist, also das Maul ist so ein Dreieck. Und mein persönliches Lieblingstier ist tatsächlich der Fuchs.
Ah, der Fuchs. Ja, der mit dem komme ich nicht so gut zurecht.
Ich finde den Fuchs super, weil der vereint alle Eigenschaften, die ich auch an Menschen schätze, auch in ihrer Ambivalenz auch.
Ja, verstehe. Ich weiß gar nicht. Ich hab gerade so überlegt, wie du gesprochen hast und dachte, wahrscheinlich, also meine Lieblingstiere sind eigentlich die, mit denen ich mehr oder weniger täglich zu tun habe. Also Eichhörnchen, ich finde Eichhörnchen total, Eichhörnchen rühren mich regelrecht. Also da bleibe ich auch ewig stehen, wenn Herr oder Frau Eichhorn, ich weiß nicht, woran man den Unterschied erkennt, bei mir im Garten rumhoppelt. Da bleibe ich die ganze Zeit stehen. Solange ich das Eichhörnchen sehen kann, gucke ich mir das Eichhörnchen an und freue mich. Und ich finde Vögel, Singvögel, finde ich toll.
Boah, ich auch.
Also Vögel, ich finde Vögel total super. Vögel kann ich stundenlang mir angucken, den kann ich stundenlang zuhören. Und dann natürlich ganz besonders, weil ich habe eine im Garten, die Nachtigall. Ich habe eine Nachtigall im Garten und zwar seit Jahren. Die kommt immer wieder oder ich weiß nicht, ob es dieselbe ist, aber es ist immer wieder mit ähnlicher Lautstärke. Das heißt, das Nest ist auch immer an ähnlicher Stelle. Aber ich finde Vögel finde ich wirklich ganz toll. Mit Ausnahme von Krähengezwitscher. Das finde ich jetzt nicht so cool. Aber auch das ist okay. Gehört halt auch dazu.
Nee, Krähen und Raben mag ich persönlich sehr gerne. Ich habe nur einen großen Konflikt. Ich habe so zwei Lieblingstiere. Ich mag Katzen wahnsinnig gerne. Und aber Vögel auch. Und das ist leider, verträgt sich das nicht so. Also weil ich muss Katzen hassen dafür, dass sie meine Vögel töten.
Ja, dann hasst doch einfach Katzen. Ist ganz einfach.
Ja, aber ich mag die auch. Ich bin ja selber eine. Das ist ja das regt mich am meisten auf, dass das Tier ist, mit dem ich mich am meisten identifiziere, so von der Art. Weißt du, wirft ständig Sachen runter und so. Es ist hundertprozentig ich. Aber diese antagonistische Beziehung zu den Vögeln, das geht einfach gar nicht.
Hunde finde ich halt auch noch nett. Jo. Aber weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwo leben würde, wo es viele Otter und Biber hat, würde ich wahrscheinlich Otter und Biber sagen. Wobei man beim Otter, also, hast du mal Otterhändchen gesehen? Die haben so süße Händchen.
Händchen?
Der Otter.
Ja,
der Otter
die finde ich fast schon creepy. Die sind so sehr am menschlichen.
Okay. Uncanny
weißt
Valley.
Weißt du? Und das, ne? Uncanny Valley, genau.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen, ich muss mich immer ein bisschen zusammenreißen, um das dann auch nicht direkt gedanklich so den Bogen zu schlagen zu diesen komischen Schuhen. Diese Zehenschuhe.
Ah, aber wo man jeden einzelnen einzeln rausarbeitet.
Ja, genau. Sie. Das finde ich auch sehr irritierend.
Mhm.
Sehr irritierend. Dani fragt, warum schaffen wir Deutschen es einfach nicht, richtig gute Filme zu machen? Oder kennt ihr einen?
Ja, ich kenne schon. Also Fraktus ist ein super geiler deutscher Film. Absolute Alleinstellung irgendwie. Also mir fällt kein besserer Film ein als Fraktus. Und dann Toni Erdmann.
Toni Erdmann ist ein Meisterwerk, ja.
Ein Meisterwerk, also, du sagst es.
Das ist wirklich, also Toni Erdmann ist, also ich kenne fast nur Leute, ich bin gerade sehr froh, dass du das sagst, ich kenne fast ausschließlich Leute, die den Film total scheiße finden.
Nee.
Das ist irgendwie ich weiß nicht, was das ist, der ist natürlich speziell und ich glaube, man muss da auch einen Zugang zu finden oder einen Zugang zu haben oder, aber das ist halt jetzt nicht so blockbusterig, ne? Aber Toni Erdmann ist ein toller Film, ja.
Das ist ein Meisterwerk, genau. Also das sind so zwei Filme, wo ich sage, da beißt die Maus keinen Faden ab. Was auch immer das heißt.
Stimmt, habe ich auch noch. jetzt, wo du es sagst.
Es gibt einfach so Sachen, also egal wie gut ich in der Sprache bin, so insgesamt.
Ich weiß das auch
nicht. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich habe es nie gewusst und es ist jetzt auch zu spät, um es irgendwo nachzuschlagen.
Also ich weiß, was es bedeutet, aber warum das so heißt?
Ich weiß nicht mal, was es bedeutet. Und da bitte sag's mir nicht.
Ach so, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ist halt so. Ich benutze das immer wie ist halt so. Also diese zwei guten Filme, die mir jetzt einfallen.
Ja.
Es gibt bestimmt noch mehr, wenn es mehr gibt. Kenne ich sie aber wahrscheinlich nicht. Also es ist schwer, einen Film zu finden, der nicht in dir das Gefühl erzeugt, dass man heutzutage am besten mit Cringe beschreibt.
Ich versuche mal, also das Erste ist halt die Frage, was ist eigentlich ein guter Film? Ja? Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die finden zum Beispiel, wie hieß der? Natural Born Killers, glaube ich, hieß der Film. Die halten das für einen guten Film, ich nicht. Ist halt immer auch ein bisschen eine Geschmacksfrage, ne? Also wenn man mal sagen würde, ein erfolgreicher Film, also den möglichst viele Menschen möglichst gerne sehen oder gesehen haben oder sowas, dann ist Toni Erdmann sicher, gehört der nicht dazu, weil man muss sich darauf einlassen, man muss Toni Erdmann auch ertragen. Man muss sowohl den Vater als auch die Tochter auch ertragen. Und das ist nicht ganz leicht, finde ich.
Ja, ja.
Aber wenn du ein bisschen vor allen Dingen in die Vergangenheit guckst und so Dinge siehst wie Stonk, mit Götz George, diesen Film über die Hitler-Tagebücher. Du sagst gar nichts. Hast du den nicht gesehen?
Nein, doch, doch.
Okay.
Doch, ich kenne den Film.
Stonk. Rossini war auch so ein Film.
Ja, Rossini. Ich wollte es gerade sagen. Das ist der Film. Genau, der war auch gut.
Der war auch gut. Was diese Filme, denke ich, anders machen als viele andere. Also, die haben mehr Geld in die Hand genommen, um diese Filme zu produzieren. So ein Ding wie Rossini zu drehen, ja, in einem gläsernen Restaurant, das ausschließlich mit Kerzen beleuchtet ist, das ist wahnsinnig aufwendig. Und das ist um Längen aufwendiger und teurer, als sowas im Studio nachzubauen und dann irgendwie ordentlich auszuleuchten. Stonk ist sehr, sehr gut besetzt. Rossini genauso. Das spielt wirklich die erste Riege dessen, was Deutschland an Schauspielern hat, mit. Also die besten Schauspieler Deutschlands spielen damit. Und zwar nicht nur einer oder zwei, sondern 10. Sowohl bei Rossini als auch bei Stonk. Die Drehorte, gerade bei Stonk, die Drehorte sind total schön. Ja? Also diese Sternredaktion, die sie danach empfunden haben. Der Hafen mit dem Boot, das Schloss, wo sie dann irgendwie diese Bildenthüllung machen da am Anfang. Dieser Friedhof. Die Hintergründe, du erkennst, ob ein Film Geld genug in die Hand genommen hat oder nicht, erkennst du daran, wie viele Menschen im Hintergrund sind, wie viele Komparsen sind da eingesetzt worden. Du hast es total oft, das hast du gerne bei so Tatort, weil die wirklich kaum noch Geld haben zum Produzieren, dass dann irgendwie die Reportermeute, die über den Star herfällt, sind dann 7 Leute. Ja. Und klingen aber wie 30, weil sie einfach eine andere Tonspur drunter gelegt haben. Ich glaube, dass einer der Gründe, warum es so wenig in diesem Sinne gute deutsche Filme gibt, ist, wir sind zu geizig, wenn wir Filme produzieren. Wir geben einfach nicht genug Geld aus. Ein gutes Drehbuch kostet viel, viel Geld. Es kann mal passieren, dass du ein gutes Drehbuch hast, was nicht viel Geld kostet, weil jemand eine grandiose Geschichte im Kopf hatte und die auch grandios erzählen konnte. Aber was du halt in der Regel hast, ist, du hast einen Stoff, du machst ein erstes Drehbuch daraus und dann wird dieses Drehbuch entwickelt. Das ist ein ganz, ganz langer, aufwendiger Prozess zwischen Regie, zwischen vielleicht sogar schon Hauptdarstellern, die da sind, zwischen Produzent, zwischen allen möglichen Beteiligten. Also das dauert und das braucht Geld dafür. Also Zeit ist Geld. Das trifft beim Filmemachen ganz besonders zu.
Ja.
Es ist nicht genug Geld da. Das ist das Grundproblem, glaube ich. Und das, also eine Ableitung dieses Grundproblems, es ist zu wenig Geld da, ist das Problem, dass auch große, ich sag mal, eigentliche Kinoproduktionen in Deutschland einerseits von den Filmförderanstalten mitfinanziert werden. Die wollen dann da reinreden und die haben keine Ahnung, unterstelle ich jetzt einfach mal. Es gibt auch da Leute, die haben Ahnung, aber viele da haben halt keine Ahnung und wollen mitreden. Da hast du, einmal wollen die gerne inhaltlich mitreden, das schafft man gelegentlich noch, die da rauszuhalten, aber was viel schlimmer ist, die reden strukturell mit, weil du hast in der Filmförderung so Regeln, zum Beispiel, ich gebe dir 1 Euro Förderung, dafür musst du aber auch von diesem Euro 50 Cent in dem Bundesland ausgeben, in dem meine Filmförderungsanstalt sitzt. Ne?
Mhm.
Solche Regelungen gibt's. Du kannst sie auch anders gestalten. Du kannst sagen, dafür musst du alles hier ausgeben, was ich dir gegeben habe. Oder 1,50 oder irgendwie sowas. Das führt dann dazu, dass du gerne, weiß ich nicht, Schloss Sanssouci drehen würdest, das in Brandenburg liegt. Aber Nordrhein-Westfalen hat das Ding gefördert. Und dann musst du dir irgendwelche komischen Sachen ausdenken, um es wenigstens in Nordrhein-Westfalen so aussehen zu lassen, als wärst du immer noch in Schloss Sanssouci, das du vorhin von außen gezeigt hast über so einen Establishing-Shot. Das ist ein Problem. Ja, du nimmst, also diese Art der Finanzierung nimmt schon künstlerische Freiheit aus dem Projekt.
Ja.
Das nächste Problem und das in meinen Augen viel, viel größere Problem ist die Kofinanzierung durch die Rundfunkanstalten. Du hast ein Projekt, Also du hast einen Stoff, das ist alles ganz toll, du findest einen Produzenten dafür, du findest sogar privates Geld dafür, dann findest du vielleicht sogar noch ein bisschen Filmförderung dafür und dann reicht dir die Kohle immer noch nicht und dann gehst du zum ZDF. Da sitzen Fernsehredakteure und Redakteurinnen. Ja, die können Fernsehen machen, die können keinen großen Spielfilm machen, die können keine bombastischen Inszenierungen. Wenn das mal gelingt, dann ist das Zufall.
Mhm.
So, und du guck dir die Fernsehproduktionen an, die wir haben. Du merkst, ich könnte da mich stundenlang darüber auslassen und ich habe noch nicht über die Nöte der Drehbuchautorinnen und Autoren mich ausgelassen, die ja, also ich, die Antwort auf die Frage, warum wir so wenig gute Filme machen, ist, weil wir sie nicht sauber finanziert bekommen, ohne dass da irgendein Germanistikstudent mit Quatsch, der seit 30 Jahren beim zweiten deutschen Fernsehen in der Redaktion sitzt und meint, er wäre hier der Kulturverantwortliche.
Ja, genau.
So ungefähr lautet meine Antwort darauf. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir Filmschaffende im Publikum, die vielleicht auch mal den einen oder anderen Satz dazu schreiben können, weil ich gebe ehrlich zu, ich habe vor 30 Jahren mit dem Filmemachen aufgehört. Also ich bin seit 30 Jahren nicht mehr in dieser Branche wirklich aktiv unterwegs. Ich sehe immer nur noch die Ergebnisse und gelegentlich mal so Diskussionen, die man irgendwo mal so aufschnappt und mitkriegt. Aber die Ergebnisse, die ich heute sehe, sind die gleichen Ergebnisse wie vor 30 Jahren. Also vermute ich mal, dass sich da auch kaum was geändert hat, außer dass noch weniger Geld da ist. Weil als ich beim Film war, hatte der Tatort, ich glaube, 32 Drehtage. Heute hat er nur noch 21. Und so sieht er auch aus.
Es fehlt mir persönlich auch der künstlerische Impetus. Hinter guten Filmen stecken immer gute Künstler. Das sind Menschen, die eine Vision haben. Das sind Menschen, die Dinge produzieren, die sich vielleicht auch jahrelang erst zusammenbrauen müssen,
ja,
bevor sie dann zu einem Drehbuch sich verdichten oder einem Roman, der dann zu einem Drehbuch wird. Und das sind alles Sachen, die auch in Konflikt stehen mit diesem Prinzip der Planbarkeit und Effizienz. Und also das ist halt so ein häufiges Phänomen heutzutage. Wir haben die Werkzeuge, um genug Daten zu sammeln über den Erfolg von einer Sache. Und wir nehmen halt alle Mühen auf uns, diese Daten zu analysieren und zu gucken, welche Stories funktionieren,
ja,
was wird die meisten Leute anziehen, worauf klicken die Leute. Also wir wissen das sozusagen. Und ich denke jetzt mal, in so kleineren Projekten, die man so im normalen Leben verwirklichen muss, es wird ja oft geklagt an den Schulen zum Beispiel, dass gute Projekte kaum mehr realisiert werden können, weil der bürokratische Aufwand, um diese Projekte überhaupt erst ins Leben zu rufen, ja, sie evaluativ zu begleiten und sie abschließend auch noch zu evaluieren, der ist so groß, dass die Leute gar nicht mehr dazu kommen, tatsächlich das zu machen, worum es eigentlich geht, und zwar einen Raum zu schaffen, in dem diese ganzen Sparks fliegen können.
Ja.
Das braucht eine gewisse Freiheit. Das braucht eine Freiheit von diesem Optimierungskorsett.
Ja.
Und das findest du heutzutage nirgendwo mehr.
Auf eine Art findest du das dann halt doch schon wieder, ich sag mal, in den USA. Ne? Wenn da irgendwie so ein Film gemacht wird, da ist halt genügend privates Kapital vorhanden, um solche Stoffentwicklungen auch zu machen.
So ist
und zuzulassen.
Es, aber wir sind ja hier in Deutschland.
Wir sind hier in Deutschland. Wenn ich sage, es ist nicht genug Geld da, um diese Filme zu machen, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass du, wenn du einen deutschsprachigen Film machst, dann hast du, wenn du einen englischsprachigen Film machst, den können im Zweifelsfall 3 Milliarden Leute gucken und dafür Geld bezahlen. Wenn du einen deutschsprachigen Film machst, werden das nicht mehr als 100 Millionen sein, niemals, die den gucken können und Geld dafür bezahlen. Das heißt, deine Rendite, dein Return on Investment, wenn du das privat finanzierst, ist natürlich äußerst dünn, wenn überhaupt irgendwie was kommt. Darum muss ja über Förderungsanstalten, über die Sender kofinanziert werden. Aber was man zum Beispiel machen könnte, und das ist ja, finde ich, auch so ein Riesenproblem, wenn ich mir die Sender angucke, die könnten ja auch vielleicht einfach mal 10%, vielleicht machen sie es und es funktioniert nicht, kann ja auch sein, aber die Programme sehen mir jetzt nicht so aus, die könnten 10% oder meinetwegen auch mal 20% dieses Etats, den sie für Spielfilmproduktion oder für Serienproduktion haben, einfach mal ausklammern und in so eine Art Think Tank werfen und einfach mal sagen, hier, da ist die Spielwiese. Haut rein. Wir reden euch jetzt erstmal nicht rein. Ja, wir sagen euch jetzt erstmal nicht, dass wir jetzt unbedingt Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle haben wollen. Weil das ist ja auch so ein Problem. Die quatschen dir ja wirklich, die haben dann ganz genaue Vorstellungen davon, wer die Hauptrolle spielen soll und gehen dann den Produzenten so lange auf den Sack, bis ihr Lieblingsschauspieler diese Hauptrolle auch hat. Mhm. Darum siehst du so viele Fressen so oft und fragst dich, was soll das? Haben wir keine guten Schauspieler mehr hier oder was? Ja, bäh. Also du bist im Grunde, bist du gezwungen, so zu produzieren hier in Deutschland. Und die, die das im Grunde aufbrechen könnten, das sind die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und genau die machen es halt nicht. Ja, sondern jeder Krimi ist immer nur mit Mord.
Ja.
Echt? Seid ihr wirklich? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es in Deutschland nicht einen einzigen Drehbuchautor und nicht eine einzige Autorin gibt, die in der Lage sind, einen anderen Krimi zu schreiben, als einen, wo es um Mord geht. Das kann doch nicht sein, oder? Kann doch nicht sein. Und macht die Glotze an, oh, wir haben eine Leiche gefunden. Ja, toll, kein Wunder, dass Oma zu Hause sitzt und denkt, draußen wird es immer gefährlicher. Ja? Auch so ein Effekt. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk versagt an der Stelle auch mal wieder und zwar sehr, sehr stark. Es gibt einen sehr, sehr schönen Film, der sich damit beschäftigt. Der heißt Es werde Stadt. Das ist eine Dokumentation von Dominik Graf, der den Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens entlang dem Niedergang der Stadt Marl erzählt, deren Volkshochschule den Grimme-Preis verleiht.
Mhm.
Ein ganz toller Film, wirklich. Also das, man muss Dominik Graf nicht mögen, aber der Film ist wirklich traumhaft. Ich weiß nicht, ob der irgendwo läuft, ob der irgendwo gestreamt wird. Ist wirklich toll. Also weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen geht den Bach runter, die Stadt Mahl geht den Bach runter. Und der Grimme-Preis kann halt auch nur das auszeichnen, was da ist. Ne? Der kann halt auch nicht sagen.
Ja, ne? So. Klar. Ja, und, ja, natürlich.
Und damit geht das halt auch so langsam, aber sicher ist es dem Verfall irgendwie
geweiht.
Und der Film endet mit dem Satz, und das finde ich, wir waren mit allem schon mal viel weiter. Und das kannst du im Grunde auch auf die gesamte Gesellschaft ausrollen heutzutage.
Ja.
Aber das mit dem Fernsehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk verkackt, die haben Geld wie Heu. Und wofür geben sie es aus? Ne? Ja. Ach, herrlich, wieder mal ein Medienrant.
Dieses Thema kommt auch in fast jeder Folge.
Ja, weil die alle wissen, dass es mich so triggert.
Ja. Hört mal auf, Leute.
Hört mal auf damit.
Diese Fragen zu stellen.
Das mit den Filmen ist eine genug wirklich jetzt. Gute Frage. Und daher kommt das. Und Rossini war sehr teuer, da war genug Geld für da. Stonk war sehr teuer, da war genug Geld für da. Toni Erdmann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass die extrem viel gedreht haben müssen. Also du hast ja so, ne? Du, wenn du 90 Minuten Film hast, hast du ja mehr Rohmaterial gedreht. Was weiß ich, 1:3, 1:4 oder so. Aber die müssen irgendwie in die hunderten Stunden gedreht haben. Keine Ahnung warum. Sich eigentlich mal, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar, dass die Produzentin eine Jugendfreundin von mir ist. Mal gucken. Obwohl, wenn ich die jetzt anspreche, ist auch komisch, ne? Hi, da bin ich wieder. Was? Nehmen Sie die Hand da weg. So. Jetzt haben wir eine gute Frage jetzt wieder hier. Tim fragt, was haltet ihr von Regionalsprachen wie Plattdeutsch oder Alemannisch? Sind sie wichtig für die Vielfalt eines Landes und sollten erhalten bleiben oder blockieren sie die Verständigung und das Verschwinden dieser Sprachen ist ein Fortschritt?
Nein. Ich bin großer Fan von Regionalsprachen, von Dialekten. Und zwar nicht, weil sie mir gefallen. Zum Beispiel so, wie man hier in Augsburg redet, taugt mir gar nicht.
Mhm.
Mag ich überhaupt nicht. Also so in klangästhetischer Hinsicht. Mhm. Trotzdem würde ich den Teufel tun, zu fordern, dass man Dialekte entfernt und dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass das der Verständigung zuliebe alles weg muss. Nee, ich finde eben, das trägt zu Diversifizierung bei. Das ist eine unglaubliche Vielfalt, das ist eine tolle Vielfalt. Und ich weiß das deswegen, weil ich selber einen Dialekt spreche. Ich bin im oberschlesischen Dialekt aufgewachsen.
Aha.
Und das ist ein Dialekt, der von außen, also in Polen gibt es eigentlich keine Dialekte, außer das oberschlesische, der wird von außen als Marker für für die unteren Schichten eigentlich verstanden. Ja, also so als primitive Sprechweise und die Leute finden es eklig, wie die Oberschlesier reden und die sind befremdet davon und die mögen das einfach nicht. Ja, also ich weiß, dass es da sehr viele Vorbehalte gibt, wenn man nicht selbst in dieser Region aufgewachsen ist. Ich bin aber in dieser Region aufgewachsen mit dieser Sprache. Ich beherrsche sie auch und es ist jedes Mal wirklich ein Fest für mich, wenn ich in diese Sprache eintauchen kann und feststellen kann, wie die ganze Welt neu einfärbt. Es gibt zum Beispiel im Oberschlesischen so eine Gehässigkeit, auch in den Wörtern.
Okay. Also kannst du, ganz... Hast du mal Beispiel?
Nee, das fällt mir jetzt schwer.
Ach, schade.
Das fällt mir jetzt tatsächlich schwer, aber es gibt sehr viele, das wird jetzt den Leuten sowieso nichts sagen, aber es gibt sehr viele so Schimpfwörter, die wirklich auch unter die Gürtellinie ziehen, die sehr beleidigend sind, die aber auch wiederum in einer Kultur verhaftet sind, in der es ganz normal ist, so miteinander zu sprechen. Ja. Du kannst dir so vorstellen wie mit diesen Niggers und Bitches.
Ja.
Irgendwie ist es dann auch liebevoll gemeint, ja?
Ja.
Und ich liebe das so sehr. Und ich empfinde das einfach als wunderbare Bereicherung meiner Polnischsprachigkeit, dass ich daneben noch dieses Oberschlesische kann. Und ich würde mir das um keinen Preis der Welt irgendwie nehmen lassen. Und fände es auch furchtbar, ich hasse auch, dass man das immer so mit Bildungsaufstieg assoziiert, dass man diesen Dialekt halt los wird. Das ist wirklich ein Kulturgut, das sollte man bewahren, meiner Meinung nach.
Ja, ich denke aber trotzdem, dass man durchaus den Dialekt loswerden sollte, also ihn behalten und loswerden, also dass man außerhalb seiner Regionalsprache sich dann in
natürlich
Hochdeutsch verständigt oder Hochpolnisch oder wie es
genau
dann da heißt. Das fände ich schon wichtig, aber verlieren will man das auf gar keinen Fall. Nein, ausmerzen auf gar keinen Fall. Und es, bis zu einem gewissen Grad finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn jemand die Regionalsprache, also einen Dialekt in der eigentlich hochsprachlich gewöhnten Alltagskommunikation verwendet. Bestes Beispiel ist unser aktueller Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Ja, der Kölsch. Der spricht der Kölsch und kriegt die Zähne nicht zusammen. Ne? So spricht er. Wenn er in Harvard studiert hat. Das finde ich völlig in Ordnung. So. Was mir wichtig ist bei diesen Regionalsprachen, also es gibt zu diesen Dialekten, gibt es auch, wie ich oft feststelle, landsmannschaftliche Eigenheiten. Und die finde ich streckenweise sehr, sehr unangenehm. Schwaben und Sachsen. Ja? Die Dialekte sind lustig, ja, aber die Dialekte sind auch kein Problem. Was aber ein Problem ist, ist, dass ausgerechnet Schwaben und Sachsen mir immer extrem laut und raumgreifend erscheinen. Das schreibe ich denen so zu.
Durch die Sprache, die sie sprechen?
Ich weiß es nicht. Ich merke halt dadurch, dass sie diese Dialekte sprechen, überhaupt erst, was für Landsmannschaften sie sind.
Mhm.
Kann natürlich auch sein, dass es mir bei Menschen, die Hochdeutsch sprechen oder bei Menschen, die Kölsch sprechen, nicht auffällt, weil das zwei Sprachen sind, die ich gewohnt bin. Kann auch sein. Aber das ist so, ich weiß nicht. Und bei Lauterbach zum Beispiel, der redet Kölsch, aber der ist halt gar nicht Kölsch. Und das finde ich ja total lustig irgendwie. Und was ich richtig gut finde, muss ich mal erzählen. Es gibt so ein Mittelhochdeutsch. Texte, die in Mittelhochdeutsch verfasst sind, finde ich total interessant. Also ich finde Mittelhochdeutsch halt total interessant. Und es gibt ich weiß gar nicht, das ist eine Subkultur zu nennen. Aber zum Beispiel auf der Plattform Blue Sky, da gibt es zwei, die schreiben ganz gerne mal in, ich nenne das so Mittelhochdeutsch.
Okay.
Und das ist so Fake-Mittelhochdeutsch, wo aber sehr viele mittelhochdeutsche Worte drin vorkommen. Und es sieht halt aus wie Mittelhochdeutsch, ist es aber irgendwie doch nicht.
Ah, verstehe.
Und das ist, also mit nichts kann man mich besser zum Lachen bringen als damit.
Ja.
Also zum Beispiel habe ich kürzlich einen Beitrag zu Drohnenfotos, also Fotos, die mit Drohnen gemacht werden, gepostet. Und da antwortet einer drauf. Ich hoffe, dass ich das so vorgelesen kriege, dass es ein bisschen klarkommt. Das sollte wohl gestatten, svanne er sinen knappen von der Meere herab abkonterfeiert, sintemalen so er im Steigbeugel stehet. Sollt aber das Imago mit Helf von Fukis Rotoris erzeuget sein, so duld's nimmer, denn dieselben seind des Teufels.
Super.
Das geschrieben zu sehen, ist großartig. Und es geht um Fotos, die man zwar von der Leiter herab machen darf, aber mit der Drohne nicht.
Ja, sehr schön.
Im Steigbeugel. Oder mit Helf, also Helf, natürlich mit zwei F, Helf von Fuki Rotoris.
Das ist super. Das ist echt krass.
Ich habe da wirklich zwei Tage drüber gelacht, über diese Antwort. Warte mal, ich tue das mal in die Shownotes, was finde ich so lustig. So, hier mal den Link hin. So. Fukis Rotoris. Was tatsächlich Rotordrohne oder sowas heißt. Also Fukus ist die Drohne und Rotoris ist.
Verstehe schon.
Fukis Rotoris. Ach ja, also Plattdeutsch, Alemannisch und das ganze Zeug, Sorbisch. Es gibt ja auch noch richtige, nicht nur Dialekte oder sowas. Ich finde das total super, dass es das gibt.
Ja, absolut.
Ja. Eine Frage von Tim. Warum kaufen so viele Menschen Bücher, die sie dann nur einmal lesen, anstatt in die Bibliothek zu gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch oft, kann sie mir aber auch beantworten. Ich glaube, dass beim Bücherkaufen es eine Rolle spielt, dass man einfach Geld ausgeben möchte. Manche Leute, vor allem die Betuchten, haben ja so eine Mentalität, Geld ist Energie und sie muss kreisen, sie muss fließen. Also das Geld ausgeben an und für sich ist schon so eine Art Hygiene. Ich weiß nicht, was für eine Hygiene das ist. Sagt man ja auch so Psychohygiene, Sozialhygiene, whatever. Aber die brauchen das so, um sich lebendig zu fühlen. Das einfach Geld ausgeben. Und jedes Buch ist irgendwie ein Versprechen. Du willst es dir anverwandeln. Mhm. Und dafür muss es halt in der physischen Form sein. Viele Leute haben auch so einen Sinn für die Ästhetik eines Buches. Die geben dann vor, irgendwie ganz tolle Gefühle zu kriegen, wenn sie so über die glatten...
Wenn sie nach Farben sortieren.
Ja, genau. Ach, hör mir auf. Surkamp-Bücher sind ja keine, die sind ja keine bibliophilen Bücher per se. Ich meine solche Sachen so mit Leineneinband und Lesebändchen und irgendwie so einem ganz besonderen Papier und toller Ausstattung und irgendwelchen Illustrationen und so. Ich persönlich mag das auch sehr gerne. Also ich habe von all meinen wichtigsten Büchern, wo ich sage, boah, diese Bücher haben mich voll geprägt, habe ich wirklich eine hochwertige Ausgabe da, weil mir das tatsächlich als Identitätsanker dient. Mhm. So wie bei manchen Leuten Tätowierungen.
Warte, ich habe hier
das
gerade
eins. Das sind bei mir halt diese hochwertigen Bücher.
Warte, ich habe was für dich. Hast du das Geräusch erkannt? aufknackendes Buch hier.
Ach so.
Jetzt ist vorbei, schade.
Ich habe das gehört, aber ich habe das jetzt nicht als das erkannt.
Ja, stimmt, okay. Ich hatte einfach nur in den Schrank gegriffen und gerade stellt sich raus, ich habe Flauberts Wörterbuch der gemeinen Phrasen noch nie aufgemacht. Oh, was ja auch so eine Sache ist, ne? Man kauft es und stellt es hin. Ne?
Die Leute kaufen sich diese Bücher einfach nur, um sie zu kaufen. Du glaubst gar nicht, wie oft mir das passiert. Ich arbeite in einem Buchladen und da kommen Leute und die bestellen Bücher, dann kommen sie, um die abzuholen und sagen, sorry, ich habe das aus Versehen bestellt, ich habe das nämlich schon längst, habe ich aber wieder vergessen.
Ja, da kenne ich.
Das ist doch der Hammer.
Ah, nee, das ist aber eine, wo ich dann auch drüber nachdenke oder das irgendwie empfehle und denke, das ist aber ein Buch, das will man auch tatsächlich dann auch zu Hause haben, damit Amazon das nicht vom Kindle wieder runterlöschen kann oder sowas. Ja, habe ich auch. Das passiert mir immer wieder. Ja,
das ist doch der Wahnsinn. Also ich staune da immer darüber, weil ich einfach nie in die Position gekommen bin, nicht zu wissen, welche Bücher ich zu Hause habe. Also ich find's krass, egal. Ja, also ich kaufe mir Bücher, die tatsächlich hochwertig sind und die für mich eine symbolische Funktion haben, weil sie mich in meiner Identität halt verankern. Mhm. Und ich mag es auch, wenn ein Buch schön ist. Dafür muss ich es auch gar nicht in die Hand nehmen und gar nicht drin lesen. Ich mag es einfach, wenn sowas im Regal steht. Und ich kaufe mir grundsätzlich Bücher, mit denen ich eine Beziehung eingehen möchte, die ich mir wirklich anverwandeln möchte, auch in ihrem geistigen Inhalt. Und zwar schreibe ich total gerne in Bücher rein. Und das ist manchmal voll peinlich, wenn jemand was von mir ausgeliehen haben will. Ich sag natürlich immer, klar kannst du haben, aber da steht überall in der Rinne so, lol, what the fuck, was willst du mir damit sagen? Und so, ich schreie den Auto manchmal so voll an und so, mal da irgendwelche Kritzeleien, schreibe, das ist genau wie damals in der Grundschule, 3 Ausrufezeichen, versehe alles so mit meinen Erinnerungen und so Querverbindungen und Verweisen zu meiner eigenen Biografie, weil auf diese Art und Weise kann ich mich richtig mit den Inhalten auseinandersetzen. Und dafür brauche ich natürlich ein gekauftes Buch, das kann ich nicht mit einem Exemplar aus der Bücherei machen. Aber an und für sich finde ich Büchereien sehr viel schöner vom Prinzip, weil du so sicher gehen kannst, dass was auch immer dich anspricht und was auch immer deine Aufmerksamkeit erregt, dass das nicht gelenkt wird von den aktuellen Aufmerksamkeitsbewegungen, die halt mit Absicht initiiert werden, sondern das hat mehr so was Zufälliges, wo auch echte Resonanz entstehen kann.
Ja, ja. Das eine ist, Bücher zu kaufen ist auch ein kapitalistischer, also ein Konsumakt. Also man kauft halt, wir leben in einer Welt, in der man konsumiert und so konsumiert man halt auch Bücher. Dazu ist das, glaube ich, auch noch so ein, ja, es gab mal, wie hieß denn das? Es gab auch als Twitter noch nicht komplett voll Gülle war, gab es auch mal sowas, so fotografier dich vor deiner Bücherwand irgendwie. Das ist natürlich auch ein Statussymbol, ne? Ich kenne auch genug Leute, die sich darüber definieren, wie viele Bücher sie besitzen.
Das waren diese Shelfies.
Shelfie, das, genau, so war das, ja, genau. Es gibt, ich kenne Menschen, die definieren sich darüber und vor allen Dingen auch ihre gesellschaftliche Besonderheit und ne, also wo es so richtig als Distinktionsmerkmal, die Menge an Büchern, die ich besitze und was das für Bücher sind, also Besitz als Abgrenzungsmittel. Und das ist, warum sollte das bei Büchern anders sein als bei Autos
zunächst? Das ist bei Büchern extrem der Fall, ja.
Also ist es wahrscheinlich sogar noch extremer, obwohl ich mir vorstellen kann, dass was im Gehirn eines sogenannten Bibliophilen vor sich geht, vielleicht ähnlich dem ist, was im Gehirn eines Menschen vorgeht, der auf Biegen und Brechen einen Mercedes haben muss.
Bei Büchern geht es ja nicht nur um reine Kaufkraft, bei Büchern geht es ja auch um den kulturellen Wert, um Bildung und so weiter.
Ja, aber bei einem Mercedes geht es auch um einen kulturellen Wert, da geht es nicht nur um Kaufkraft. Also das ist ja auch was, das drückt ja auch was aus,
Mercedes zu fahren. Ja, das ist Teil der Konsumkultur, der gehobenen Konsumkultur.
Nee, das drückt ja auch was aus, Mercedes zu fahren und nicht BMW zu fahren. Das ist schon, da ist nochmal eine Ebene dabei.
Ja, aber ich meine, es gibt ja auch die geistige Bildung, die Kulturiertheit.
Ja, das Bildungsbürgertum.
Das kannst du mit einem Auto halt nicht ausdrücken.
Das ist
wahrscheinlich, es könnte ein Verweis darauf sein, weil wo Geld ist, ist meistens auch Bildung und so, aber das drückt es nicht so sehr aus wie ein Bücherregal.
Genau.
Und gerade im Bildungssektor gibt es ja auch eine Diskrepanz zwischen ökonomischem Kapital und tatsächlich Bildungskapital. Ja.
Und wenn du einen Schrank mit vielen Büchern hast, dann sieht's halt schon mal nach viel Bildungskapital aus, ob du das hast oder nicht. Also ob du die alle gelesen hast oder nicht, das fragt ja dann immer niemand.
Ja, genau. Ne?
Außer es kommt jemand rein, der nicht so viele Bücher hat oder nicht liest, nicht so gerne liest, nicht so viel liest. Und die fragen dann, das hast du das alles gelesen?
Ohne Scheiß, das ist die Frage, gell? Das ist immer die Frage.
Und die Antwort lautet immer nein. Immer lautet die Nein.
Meine Antwort wäre, ich habe so viel mehr gelesen, als du siehst, Junge.
Das kann natürlich sein.
Aber so viel mehr gelesen.
Das stimmt, ich habe mehr gelesen, als du siehst, aber alles, was du siehst, habe ich nicht gelesen. Ja, man kauft ja auch immer mehr, als man dann lesen kann. Und das Problem, was ich mit den Bibliotheken habe, ist, es gibt in den, also ich würde das total gerne machen, also es gibt ja auch diese Onleihe bei uns, ne? Du kannst das ja alles auch online abwickeln und die liefern lassen oder halt direkt digital als E-Book lesen und so. Das, was ich lesen möchte, ist grundsätzlich nicht in der Bibliothek zu kriegen. Entweder, weil es nicht zu kriegen ist.
Oder weil es zu neu ist.
Oder weil es gerade vergriffen ist. Oder. Und das passt halt überhaupt nicht zu meinen Lesegewohnheiten. Weil ich lese halt dann, wenn ich endlich mal Muße habe zu lesen. Und dann möchte ich aber das Buch auch wirklich haben.
Genau. Ja, und du willst das lesen, was du haben willst. Also was du wirklich lesen willst, du willst das lesen, was du dir ausgesucht hast und nicht, weil das ist ja so diese Bücherschrank-Mentalität, du kennst ja so Bücherschränke, gell, im öffentlichen Raum, dass du einfach vorbeigehst, guckst so, ach ja, was steht denn da für ein Schrott rum, das ziehe ich mir mal raus und nehme ich mir mit. Das ist auch überhaupt nicht meine Haltung. Mhm.
Frage von Jan. Führt ihr derzeit eine erfüllte Beziehung?
Was ist denn das für eine unverschämt private Frage?
Ja.
Das beantworte ich nicht.
Es geht dich einen Scheißdreck an, mein Freund. Führst du keine oder warum willst du das wissen?
Ich würde mal die Frage lieber in eine andere Richtung lenken. Warum sollte man on air nicht über Menschen sprechen, die man kennt oder die einem nahestehen. Weil ich bin jedes Mal erschüttert, geradezu erschüttert, wenn ich sehe so Reels oder so YouTube Shorts oder so. Das machen ja tatsächlich ein paar Leute, so Influencer, die, das ist deren Strategie, dass sie einfach aus ihrem Privatleben erzählen. Die erzählen so über ihre offene Beziehung und dann siehst du quasi zu, wie diese offene Beziehung
den Bach runtergeht.
Und dann heulen die da in die Kamera, es hat nicht geklappt. Und du denkst immer, Alter, was machen die da? Oder so junge Influencer, die irgendwie 20-something sind und regelmäßig ihre Eltern vorführen, irgendwelche Pranks mit ihren Eltern machen und das dann so als Geschäftsmodell haben. Da denke ich mir immer, Leute, wisst ihr eigentlich, was für einen Schaden ihr eurer Seele antut?
Erstens, tun die das? Tun die ihrer Seele einen Schaden?
Ich weiß nicht, ob ein paar sie Millionen eine haben.
Euro, das ist ja also, erstmal, das steht sagen wir mal so, wenn ich 5 Millionen Euro damit verdienen könnte, die nächsten paar Jahre indiskret meinen Eltern gegenüber zu sein, würde ich das mit Sicherheit machen, weil mit 5 Millionen hast du ausgesorgt.
Ne? Jetzt so, im Ernst, hast du denn gar keine Prinzipien?
Hör doch, 5 Millionen Euro. Nein, ich weiß es nicht, ist ja völlig unrealistisch. Ich finde das auch schwierig, aber gleichzeitig weiß ich, also ich mache das nicht, weil ich weiß einfach nicht, wo die Grenze zur Indiskretion ist.
Okay, ich weiß nicht, spürst das nicht.
Naja, doch, aber kann ja auch sein, dass ich mich genau an einer Stelle vertue und dann kriege ich wieder eins mit dem Nudelholz über den Kopf. Ja? So, darum
Nudelholz.
Darum versuche ich das so weit wie möglich rauszuhalten. Also ich erzähle über mich alles, über mein Innenleben und so, da habe ich jetzt wenig Probleme mit. Bis zu einer gewissen Grenze natürlich auch. Aber Indiskretion unterlasse ich eigentlich ganz gerne. Weil,
ja. Ne,
vor allen Dingen, wenn sie zu nichts führen. Natürlich, dass ich offen damit umgehe, dass mein Vater gerade eine Demenz entwickelt. Das hat was Indiskretes, aber mir ist wichtiger,
ja,
den vielen Leuten, die in ähnlichen Situationen sind oder vor ähnlichen Situationen stehen werden, zu erzählen, wie das ist und was man dann machen kann und was man auch nicht machen kann. Und da tatsächlich denke ich, nee, Leute, euer Leben ist fast vorbei und das Leben der vielen anderen noch nicht. Und da mache ich dann auch wirklich so ein bisschen eine Güterabwägung. Aber ich würde jetzt halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, obwohl das bestimmt auch total lustig wäre, Videos davon machen, wie ich meinen Vater verarsche, weil er gerade einen verwirrten Moment hat oder so.
Ja, genau. Ne? Das ist eben der Unterschied. Ja,
genau. Das würde ich auch nicht so machen. Aber ja, aber über erfüllte Beziehung. Ist die Gegenfrage. Muss man eine erfüllte Beziehung führen?
Auch eine gute Frage.
Ja? Was soll das? Muss man eine Beziehung führen?
Die wenigsten Beziehungen sind überhaupt erfüllt, in dem Sinne, wie sich die Leute das immer vorstellen, sodass alles total perfekt
Geigen.
Ist.
Venedig und Geigen.
Das gibt's doch sowieso nicht.
Doch, in
Niemand
Venedig.
Hat A, die perfekte Beziehung, B, den perfekten Job und C, das perfekte Leben, perfekte Kinder oder keine Ahnung was. Egal, ja, was durch Social Media immer so vermittelt wird. Ja. Das gibt es nicht. Das gibt es bei den erfolgreichsten Menschen nicht. Das gibt es einfach nicht. Und ich glaube, das zu akzeptieren, kann ein Weg sein, tatsächlich sein Leben als perfekt zu empfinden, einfach weil man
ja, es immer, immer
ne, damit Frieden geschlossen hat.
Das, ja, aber es ist halt, auf jeden Fall ist es noch eine Geldfrage. Also die Reichen führen mit Sicherheit erfülltere Leben als wir.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Aber absolut. Nein. Ich glaube, wenn du dir keine Gedanken mehr darum machen musst, woher das Geld kommt, mit dem du dein Dach über dem Kopf, deinen Komfort, also mit dem du deinen Lebensstandard, den du jetzt hast, bezahlen kannst. Wenn du dir darüber keine Gedanken mehr machen musst, ist, glaube ich, dein Leben wesentlich perfekter, als es jetzt ist.
Ja, das kommt drauf an, wie du das definierst, weil wenn du für dich definiert hast, ein perfektes Leben ist eins, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dann sage ich go for it. Aber für mich ist das nicht das perfekte Leben. Für mich ist ein ideales Leben, wenn ich immer etwas Sinnvolles zu tun habe und wenn ich tatsächlich Herausforderungen habe, ja, wenn ich Probleme habe, die ich lösen kann, wenn ich Scheiße habe, die ich in Gold transformieren kann, das macht mich wirklich glücklich. Und wenn ich das nicht hätte, und das haben viele sogenannte privilegierte Menschen nicht, dann wäre ich, glaube ich, wirklich leer und würde mich ziemlich einsam fühlen. Und nicht nur einsam, sondern eben auch Ja, wie soll ich das beschreiben?
Aber das ist doch Sorgenfreiheit. Mir würde was fehlen. Sorgen, ja, aber, dir würden Sorgen fehlen?
Genau, und ich finde, Sorgenfreiheit ist nichts Erstrebenswertes. Oh. Es ist vielleicht erstrebenswert als eine kurze Plateauerfahrung. Du bist halt so auf so einem Bergplateau angekommen oder so und du denkst dir, jetzt ein bisschen Ruhe, jetzt ein bisschen sorgenfrei, 3 Monate auf einer irischen Insel oder so. Und dann will ich aber, dass es vorbei ist. Dann will ich wieder meine Probleme haben. Dann will ich wieder die Schatten sehen. Für mich gehört einfach der Schatten zum Leben. Der
Schatten gibt dem Leben Tiefe. Ja, aber es ist doch sowieso schon genug. Es ist doch schon genug Schatten da. Also ich rede wirklich gerade nur von Geld, ne? Wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde, dann wären doch immer noch genug Schatten da.
Ja, schon, aber.
Schatten.
Ja. Es ist einfach, nein, ich persönlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich aus irgendeinem Grund zu viel Geld komme, stelle ich mir mein Leben nicht als erfülltes Leben vor, wie das manche Leute sagen. Die haben dann diese Vorstellung, da muss ich mich um nichts kümmern und dann ist mein Leben toll. Diese Illusion habe ich komplett abgestreift. Das ist einfach nicht. Ich sehe das einfach nicht mehr. Ich sehe einfach nicht mehr, dass Geld glücklich macht oder sorgenfrei macht. Ich meine, wir haben Gehirne, deren Aufgabe es ist, Probleme zu lösen. Das heißt, selbst wenn du keine Probleme hast, dein Gehirn wird alles tun, um sich Probleme zu suchen.
Ja, das ist richtig. Aber dass Geld glücklicher macht, das ist ja wissenschaftlich sogar belegt.
Ja, aber nur bis zu einem
bestimmten. Nee, genau das ist widerlegt. Mehr Geld macht mehr glücklich. Das ist im Moment der Stand der Wissenschaft.
Also diese Forschung will ich sehen, das glaube ich einfach nicht.
Ja,
da würde ich gerne sehen, was genau da gemessen wird. Auf jeden Fall nicht das, was ich im Kopf habe.
Ne, was du im Kopf hast, ist, ich glaube, das war Kahnemann damals sogar, ne? Der bis zu einer gewissen Grenze das gemessen haben will. Und das ist dann nochmal überprüft worden. Aber schicke ich dir, habe ich kürzlich in irgendeiner Sendung gehabt. Ich glaube sogar in der Wochendämmerung. Jetzt muss ich mal gucken.
Ich meine, ist klar, dass es da auch eine Korrelation gibt zwischen Geld und Gesundheit. Vollkommen klar.
Aber da glaube ich, die Korrelation zwischen Geld und Gesundheit, da sind wir schon. Also da sind du und ich, wir haben genug Geld, um gesund genug zu sein. Also wir können zum Arzt gehen, wir haben eine, also da glaube ich, ich glaube, da kann man nicht mehr allzu viel machen. Klar ist, wenn ich jetzt mehr Geld hätte, wäre ich anders versichert, beziehungsweise würde ich beim Arzt selber zahlen, würde ich schneller Termine bekommen. Sowas, aber ja.
Schnell weg.
Schnell weg, genau. Christian fragt, böse Frage, Goethe oder Schiller?
Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts von Schiller gelesen. Und jetzt ist es auch zu spät, um das nachzuholen. Deswegen würde ich Goethe nehmen, weil ich Goethe, nein, ich würde nicht sagen verehre, das kann ich gar nicht. Ich finde es total lächerlich, was mal in Weimar, da stehen überall so Riesenbüsten rum, da muss ich mal lachen.
Ja, vor allen Dingen.
Diese Vergötterung, das war ja so eine bestimmte Phase, Biedermeier oder was. Und es gab so eine Phase in der Geschichte, wo Literaten, Musiker und so weiter extrem vergöttert wurden, also idolisiert, dass auch wirklich Statuen von ihnen angefertigt wurden und Riesenbüsten, gigantische Köpfe und so weiter. Das finde ich verstörend, ganz ehrlich. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich ein Goethe-Fan bin, aber ich finde Faust absolut geil.
Ja.
Das ist eins meiner Lieblingstexte und eins dieser Texte, die mir einfach alle 10 Jahre wieder was Neues geben.
Was sehr schön ist an Goethe, ich könnte diese Wahl nicht treffen. Also, ach nee, ich muss ja eine treffen, ne?
Du musst.
Das ist echt nicht leicht. Also, ich finde, es ist wirklich nicht leicht.
Was hast du denn von Schiller gelesen?
Ich habe vor allen Dingen Stücke von ihm gesehen. Die Räuber habe ich gesehen. Kabale und Liebe habe ich, glaube ich, gelesen oder gesehen. Das weiß ich auch nicht mehr so genau. Maria Stuart habe ich gesehen und gelesen. Was gab es denn noch von ihm? Also Prosa und Lyrik habe ich von ihm überhaupt nicht. Ne? Die Gnocke höchstens. Aber es ist echt schwer. Also, was habe ich von Faust? Von Goethe kenne ich im Grunde den Faust. Den haben wir auch damals in der Theater-AG aufgeführt.
Sicher auch den Werther.
Ach so, ja, okay, ja. Ja, den Werther kenne ich auch. Das ist halt auch so ein bisschen schwierig, ne? Von wem war eigentlich Emilia Galotti? Ne? So,
diese, von Lessing.
Ja, warum weißt du sowas? Ich müsste das nachschlagen.
Weil ich Deutsch-LK hatte.
Ich denke immer, das war Schiller. Und dann gucke ich nach und das war ja Lessing.
Mhm.
War Orsina war in Emilia Galotti, ne?
Ja.
Ja, gut.
Ja.
Weil Orsina hat ja gesagt, wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren. Also was heißt Orsina?
Wie hat das gesagt?
Das war Orsina, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich wusste ja nicht mal, dass es Lessing ist, jedenfalls nicht auswendig. Ich habe, glaube ich, von Schiller mehr rezipiert als von Goethe. Mhm. Den Faust fand ich aber äußerst beeindruckend. Den haben wir, wie gesagt, auch in der Theater AG aufgeführt, was auch eine äußerst beeindruckende Erinnerung ist. Weil alle gedacht haben, wir könnten das nicht. Und dann waren wir derart gut, dass wir Standing Ovations hatten nach der Uraufführung sozusagen. Und wir haben halt, weil alle gelacht haben, haben wir gesagt, nee, wir machen das zum Abi und machen das genau einmal. Und danach sind wir mehrfach gefragt worden, ob wir das nicht nochmal machen wollen und so. Also es ist schon super gewesen.
Was hast du für eine Rolle gespielt? Sag bloß, du warst der Faust.
Nein. Ich war, wie heißt der denn? Verzeiht. Ich hört euch deklamieren.
Ihr las
gewiss ein griechisch Trauerspiel. Von dieser Kunst möchte ich was profitieren, denn heutzutage wirkt das viel.
Du bist ja mega, ey.
Das habe ich nie vergessen.
Kannst du es ja immer noch.
Ja. Der, wer ist denn das? Der, wie heißt denn der? Der Schüler, der Dingsbums? Wie hieß er denn? Der. Naja. Ich weiß nicht mal mehr, wie er hieß. Aber also, ich habe von Schüler.
Ja, der Schüler halt. Ich kenne den auch nur als der Schüler.
Ja, okay. Das und es gibt ein
jetzt Wagner.
Wagner war es, der Wagner, genau. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das mich auch, vor allen Dingen, weil du sagtest, ja, und dann dieser Goethe-Kult und diese Goethe-Verehrung. Goethe war ein versoffener Glücksspieler.
Ja, war so. Der nicht der Einzige, auf den das nicht zutraf, diese Idealisierung.
Und es gibt ein Buch von Karl August Böttiger. Das heißt Literarische Zustände und Zeitgenossen, Begegnungen und Gespräche im klassischen Weimar. Und Böttiger ist damals, der hat halt damals mit all denen rumgehangen, mit Goethe und so, und hat aufgeschrieben, was sie so gemacht haben, so ein bisschen Tagebuch geführt und sowas.
Ah,
und das ist dann so wirklich so, Goethe war schon des Morgens betrunken und zog sich zum Würfelspiel mit dem Koch zurück oder irgendwie sowas. Und ich gucke die ganze Zeit, wo das hier steht im Regal, damit ich es rausziehen kann. Aber ich finde es gerade nicht, weil ich mal wieder mehrreich meine Bücher habe. Das ist eins der Bücher, die ich in gedruckt zu Hause habe. Das ist eins der Bücher, davon habe ich antiquarisch, gab es das eine Zeit lang, hast du irgendwie so 2-3 Euro bezahlt dafür. Davon habe ich einen ganzen Stapel gekauft und immer wieder verschenkt, weil es so großartig ist. Und ich glaube sogar, es war Goethe, der Böttiger dann als Arschgesicht bezeichnet hat. Weil Böttiger diese ganzen Sachen aufgeschrieben hat. Und ich glaube, im klassischen Weimar jemanden als Arschgesicht zu bezeichnen, ist, glaube ich, noch mal was anderes, als ihn heute als Arschgesicht zu bezeichnen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Und seitdem habe ich halt auch zu Goethe ein ganz anderes Verhältnis und denke mir so, was halt auch nur, hast das halt Geld? Ich hätte ja mal zu Hause gesessen, haben Geld aus dem Fenster geworfen, ja? Also sie haben besoffen Geld aus dem Fenster geworfen und die Armen, die unten lang gegangen sind, haben denen das dann wieder reingebracht. Das ist alles so unglaublich. Das waren halt richtig, richtig blasierte Arschlöcher. So. Aber nein, Goethe-Stadt und sowas. Also kann ich wirklich nur empfehlen, dieses Buch. Tue ich in die Shownotes. Also es
ist sehr schön.
Wirklich, wirklich toll. Ach, ja, ich gehe mit Schiller. Ich gehe mal mit Schiller. Der David schreibt soeben einen Text für die Webseite eines Hundevereins. Er ist nicht unbedingt der größte Fan des Genderns, aber er sieht ein, dass er einen positiven Einfluss hat und bemüht es sich zu machen. Nun stellt sich die Frage, ob er ihr Hund, ihre Hündin bzw. vierbeinig Freundin schreiben sollte. Er behauptet, es sei sozial akzeptiert, von dem Hund zu sprechen, ist sich aber nicht sicher, ob dies ein Problem darstellt. Er würde gerne eure Meinung dazu hören, bittet euch zu beachten, dass es ein Text für einen kleinen Hundeverein ist, also die Ästhetik Nebensache ist. Ich denke aber auch, dass der Hund akzeptiert ist.
Ja.
Für allem, beide Geschlechter. Weißt du, also deine Hündin hat, sagt man manchmal, aber das ist als Gattungsbezeichnung ist es der Hund, oder? Wie der Mensch. Es ist ja auch nicht die Menschen.
Genau. Hm? Ich sag dir mal eins. Bei so einer Frage, denke ich, die hätte sich auch ein rechter Troll einfallen lassen.
Absolut,
können.
Ja.
um einfach den Eindruck zu erwecken, dass die Woken völlig außer Kontrolle geraten
Richtig.
Sind. Weil sie jetzt nämlich fragen, ob man Hund gendert oder nicht.
Kennst du das Schild Radwegende? Radwegende nee. Und irgend so ein AfD-Spinner hat das fotografiert und sagt, jetzt übertreiben sie es. Radwegende?
Ach so. Ja, genau.
Es kann auch was anderes als Radweg gewesen sein, aber es war halt so, dass man es auch missverstehen kann, wenn man ein bisschen doof ist. Und das war dieser Kollege offensichtlich. Ja.
Super gut, super gut. Also ich sage mal, seid wachsam, ja, weil solche Sachen können passieren, dass rechte Trolls irgendwelche absolut krassen Szenarien konstruieren und behaupten, die Linken hätten das so gemacht, mal wieder, ja. Ja. Aber bei diesem Hundebeispiel muss ich sagen, ich nehme dem Fragesteller sein Problem wirklich ab, weil es war auch letztens so eine Situation, das war so eine typische Situation, die in unserer beider Bestseller Check deine Privilegien, Dönermann vorkommen könnte, so als kleine Episode oder so. Das fand ich einfach so geil und lächerlich und fürchterlich. Ich bin wirklich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Und zwar, ich mache gerade so ein Schreibprojekt mit Kindern, die man als unterprivilegiert bezeichnen könnte. Also das sind Kinder von der Mittelschule, Kinder, die wenig Zugang zu Bildung haben, normalerweise also durch ihre Familie, die eher bildungsbenachteiligt sind, Migrationshintergrund haben und so weiter. Und alle Projekte, die in dieser Reihe sozusagen, die in diesem Kontext entstehen, also alle diese Projekte richten sich an genau solche Kinder, werden durchgeführt in genau diesen Milieus. Und ich habe mir mal die Projekte so alle angeschaut, die da schon eingereicht wurden, was da so alles produziert wurde. Und in einem Projekt gab es so Texte von Kindern, die sie halt vermeintlich selber geschrieben haben. Denn ich weiß natürlich, die brauchen immer ein bisschen Hilfe dabei. Ist egal. Auf jeden Fall ging es um die Träume der Kinder. Und ein Kind hat geschrieben, ich wünsche mir einen Hund oder eine Hündin. Punkt. Ja. Und da bin ich wirklich total stutzig geworden. Kein Kind würde so einen Satz schreiben. Das ist wirklich ein Satz, der durch eine übertrieben sensible Person diesem Kind diktiert wurde, beziehungsweise wurde der Satz entsprechend verändert, dass es doch auch eine Hündin sein könnte. Ja. Und das finde ich wirklich sowas von absurd. Und das geht wirklich für mich definitiv zu weit. Natürlich ist der Hund eine Gattungsbezeichnung. Wenn ein Kind einen Hund will, dann guckt es nicht, ob der Hund einen Pillemann hat oder nicht. Ja? Ja. Es geht einfach darum, ein Haustier zu haben.
Ja. Außer
und das ist immer der Hund.
Ist natürlich, es gibt Leute, die wollen eine Hündin.
Genau, wenn die das explizit wollen, dann sollen die das doch schreiben. Ja. Ich bin, klar, es gibt ja auch Leute, die total ausfallend werden, wenn man ihren Hund misgendert. Wenn man sagt, ach ja, da ist ja der Kleine.
Ja, das feiner, ist die.
Das ist feiner. Das ist eine Feine.
Ja, die Leute gibt's.
Da, ja,
die Leute gibt's.
Die gibt's. Es gibt, es gibt ganz viele Bekloppte. Ja, ja, gibt's überall. Ja. Also gehören wir wahrscheinlich auch dazu.
Ja, also in diesem, also check deine Privilegien, Dönermann. Einen Satz einem Kind, einen solchen Satz einem Kind in die Hand, in die Feder zu diktieren, ist einfach kompletter Schwachfug.
Ja.
Meiner Meinung nicht. Genauso wie es Schwachfug ist, wenn der jetzt für die Website dieses Hundevereins tatsächlich Hunde gendern würde. Das soll er doch bitte nicht machen.
Nee.
Wenn es aber zum Tierarzt geht, dann klar, dann ist natürlich relevant, was für ein Geschlecht dieser Hund hat.
Wenn der Hund einen weiblichen Namen hat, dann kann man ja auch mal von der Hündin schreiben oder sprechen, weil sonst ist es, ne? Also,
ja, ganz genau.
Und das ist unser Hund Claudia. Ja auch, also, ja.
Es ist ja nicht so, bei Tieren geht das generisch, es gibt bei Tieren kein generisches Maskulinum oder Femininum. Zum Beispiel die Katze ist ja das Generelle, was du sagst. Das ist der Sammelbegriff auch für den Kater. Ja, der Kater ist mit gemeint, wenn du von Katzen sprichst.
Ja, das ist ja auch, also ja, da braucht man nicht, also ich glaube auch, dass da ich weiß überhaupt nicht. Also ja, also entgenderte Sprache oder gendergerechte Sprache finde ich ja wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Aber das ergibt ja bei, auch gerade bei so Tierbezeichnungen, das ergibt ja keinen Sinn mehr.
Nee.
Weil die Hündin ist ja nicht weniger privilegiert als der Hund. weil du sie als ihn bezeichnest. Also das
ja, bei, genau.
In menschlichen sozialen Gefügen, da ist das ja so, dass das Mitmeinen von Frauen komischerweise die ganzen Jahrzehnte und Jahrhunderte dazu geführt hat, dass Frauen irgendwie trotzdem nicht die gleichen Privilegien genossen haben wie Männer. Aber bei Hunden ist das nicht, da ergibt auch, da ist das Argument, das ich für gendergerechte Sprache habe, läuft da halt komplett leer. So, ja, das ist eine Hündin, darum bekommt sie 27% weniger Futter.
Ja.
So läuft's ja nicht. Ne?
Ja, vielleicht gibt's darüber Studien, wer weiß.
Ja, genau. Ach, komisch, immer wenn ich habe zwei Tiere, einen Hund, eine Hündin, und immer wenn ich das Futter verteile, schütte ich versehentlich bei der Hündin weniger rein.
Ah, komisch. So,
ja.
Aber da könnte man sicher Studien konstruieren. Ich meine, die Leute, die Sozialwissenschaften studieren, die könnten was draus machen, ganz bestimmt.
Ja, vor allen Dingen
du könntest Leute zum Beispiel untersuchen, wie deine Sozialisierung, wie deine verinnerlichten Überzeugungen über die Minderwertigkeit von Frauen sich auf das Verhalten einem weiblichen Tier gegenüber auswirkt. Könnte man durchaus machen.
Klar.
Die finden überall Plausibilität.
Ja, noch einfacher wäre es wahrscheinlich für irgendwelche Biologen, die unbedingt belegen wollen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, das an Hunden klar zu machen, weil haben Sie schon mal einen schwulen Hund gesehen? Wahrscheinlich gibt es das. Gibt schwule Hunde?
Bestimmt. Es gibt schwule Tiere. Klar, natürlich. Aber du hast jetzt die Lesben nicht mitgemeint.
Schwierig.
Homosexuelle Tiere.
Genau. Und was ist mit fluiden Tieren? Genderfluide Tiere.
Genderfluide Tiere, oh Gott.
Mein Hund weiß gar nicht, ob er
Titel draus machen.
Dann haben wir die ganzen Bekloppten von allen Seiten in den Kommentaren. Obwohl das auch mal ganz lustig wäre, aber dann muss ich wieder so viel löschen und so. Ich mache die nächste Frage, dann sind wir weg. Oh. Dann sind wir hier, dann hat sich das versendet.
Ja, ja.
Der Ben nämlich fragt sich, welches Verhältnis wir denn zum Grünkohl hätten? Mit oder ohne Pinkel? Mit Kassler? Oma sagt, Junge, den Grünkohl musst du so machen, dass du den Saft schlürfen willst. Zitat Ende. Hm. Alles Gute zum Frauentag 2021. Ja, du bist aber ein bisschen spät dran. Oder früh, wie man es nimmt. Wahrscheinlich hat der Benjamin gedacht, wir würden 2021 schon bei dieser Frage landen. Aber wir arbeiten hier ja so sorgfältig, dass das halt seine Zeit so braucht. Mhm. Nicht? So, wie Grünkohl. Also erstmal Grünkohl. Magst du Grünkohl?
Mag ich eigentlich schon. Außerdem ist das ein super Diätfood. Also das, ja, das ist sehr gesund. Es ist sehr gesund. Und wenn du dich kalorienreich ernähren möchtest, dann sind alle Kohlgemüse super gut dafür.
Kalorienreich, ja. Also die Zubereitung, also je nachdem, wie man ihn macht halt, nicht? Also man kann das halt auch einfach so vor sich hin dünsten.
Also nee, kalorienarm halt.
Achso, ja, aber das ist ja dann kein Grünkohl. Also ein ordentlicher Grünkohl ist ja nicht kalorienarm.
Ja,
wo tust du denn das Fett hin?
Nein, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, du weißt schon, welches Verhältnis ich meine. Es ist einfach ein gutes Essen zum Abnehmen.
Ja, nee. Also das, was ich unter Grünkohl verstehe, ist überhaupt kein gutes Essen zu haben. Das, was ich unter Grünkohl verstehe, hat eine Energiedichte wahrscheinlich
wie ein
Cheeseburger oder sowas.
Okay.
Also weil da ist Speck drin. Da muss viel Fett rein, sonst schmeckt das doch alles gar nicht. Dann, ne? Also Pinkel oder Kassler ist halt so eine Frage. Ich finde Pinkel ja ganz geil. Aber Kassler halt auch. Also, Also Pinkel, weißt du, was Pinkel ist?
Nein, weiß
das
ich nicht.
Das ist sowas wie eine, du bist im Rheinland groß geworden, das heißt, du weißt, weil du eine Mettwurst isst, ne?
Mhm.
Das ist also wie so eine Mettwurst, aber mit Hafergrütze drin und stärker gewürzt. Also so eine Mettwurst ist ja meistens dann bloß irgendwie Rinderhack oder Schweinehack, was ein bisschen mit so, was weiß ich, so ein bisschen Majoran, Pfeffersalz oder so abgeschmeckt ist. Und Pinkel ist halt, da ist Schwein drin, also normales Schweinefleisch, da ist Speck, Grütze und halt noch, ich glaube auch noch irgendwie Zwiebeln oder so, also so ein bisschen, ja, so Saumagen, aber eben nicht so eklig. So, das ist Pinkel und ich finde Pinkel total geil, gerade im Grünkohl, aber auch mit normalen Mettwürstchen ist Grünkohl super, mit Kassler auch, also Grünkohl, ich glaube, man sollte da auch nicht päpstlicher sein als der Papst oder da, wo Grünkohl gern gegessen wird, man sollte da auch nicht christlicher sein als der Superintendent.
Super Nintendo.
Der Super Nintendo der evangelischen Kirche Schleswig-Holstein. Super Nintendo. Gibt's da? Das kann man mit Sicherheit noch mit viel mehr Religionen.
Es gibt doch diesen Joke aus den Simpsons. Super Nintendo Chalmers. Oder der ist doch Chalmers.
Ich hab
Superintendent.
Das weiß ich gar nicht.
Es gibt noch so eine, heißt das, bitte, kann
ich weiß nicht, wie der heißt.
Kurz, denn ich glaube Chalmers.
Der Superintendent in den Simpsons, jetzt google ich.
Superintendent.
Chalmers, tatsächlich.
Ja, genau.
Oberschulrat.
Und, genau. Und da gibt es eine geile Szene mit meinem Lieblingscharakter Ralph Wiggum. Und der nennt den so Super Nintendo Chalmers.
Ach so, ja, das kann gut sein, ja. Aber der Superintendent, das finde ich interessant, Superintendent ist in den USA was anderes als bei uns.
Oh.
Weil der Superintendent ist ja praktisch der Papst bei den Evangelien, also bei den Protestanten, der höchste.
Auf Deutsch.
Auf Deutsch. Der Superintendent. Geile Bezeichnung auch. Darum finde ich das immer so lustig. Wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst oder christlicher als der Superintendent. Hm. Geht das auch mit anderen Religionen? Der Großmufti, da lässt sich doch bestimmt auch eine Verballhornung finden. Der Großmufti. Imam, kann man bestimmt auch irgendwie verballen. Hm.
Nee, ich bin jetzt überfordert von dieser Aufgabe.
Ja, es ist ja auch schon spät. Es ist für uns alle die sechste Stunde und darum kümmern wir uns jetzt um die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Ja, mir geht's schlecht. Oh. Wie schon die Sendung davor und die Sendung davor und die Sendung davor eventuell. Und ich habe das aber schon, ja, ich habe das schon gesagt, dass das für mich okay ist. Ich habe halt gerade so eine Talwanderung. Und ich erzähle das jetzt deswegen, damit irgendwelche Leute, die zuhören, das sehen, dass es mir über einen längeren Zeitraum auch mal nicht so gut geht und dass das auch in Ordnung ist. Dass man da auch eine total akzeptierende Haltung einnehmen kann. Ich glaube nämlich auch, dass ich in dieser Finsternis, die mich gerade ummantelt, dass sich da gerade ganz schön was zusammenbraut. Und dass ich so eine Art...
Im kreativen Sinne was zusammenbraut? Okay.
Ja, ich habe so eine Art Verpuppungsstadium, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der mir hilft, das so durchzustehen, das mit Gelassenheit zu sehen.
Mhm. Ja, nee, mir geht's eigentlich ganz gut. So, eigentlich ganz gut. Das war ja wirklich das beschissenste Jahr dieses Jahrzehnts oder dieses Jahrtausend, vielleicht sogar meines Lebens. So, weil, naja, es gab schon mal ein beschissenes Jahr, das war in den Mitte der 1990er Jahre, als ich diesen Drogenabsturz hatte. Woran man auch ganz gut erkennen kann, was ich als beschissenes Jahr ansehe, nämlich die Kontrolle zu verlieren.
Kontrollverlust.
Ja, und ich hatte schlimm. Dieses Jahr ist ja geprägt von einem Kontrollverlust mit der Pflegebedürftigkeit meiner Eltern und dem Heimumzug. Und diese Woche, also wir zeichnen an einem Montag auf, ich werde am Mittwoch nach Nordrhein-Westfalen fahren und mein Elternhaus verkaufen.
Wow.
Ja, das ist auch blitzschnell gegangen. Aber dann ist auch, wenn das verkauft ist, ist auch so viel Geld da, dass meine Eltern, ich weiß nicht, ich müsste es nochmal in Ruhe ausrechnen, aber wahrscheinlich 10 Jahre komfortabel in diesem Altersheim noch leben können. Und das finde ich halt auch sehr wichtig, dass man sich nicht um Geld sorgen muss an der Stelle. Das heißt, es könnte sein, dass das jetzt so ein Schlusspunkt wird oder so. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Außerdem kann ich wieder besser laufen. Ich hatte ja vor 4 Wochen mittlerweile einen Motorradunfall. Also ich bin bei regennasser Fahrbahn, habe ich mich mit dem Vorderrad verbremst mit meiner Vespa und bin auf die Fresse gefallen. Ein Schaden von 2.500 Euro geworden. Prellung in den im Rippen geprellt, Knie, Knöchel, Arm, Schulter, alles Mögliche geprellt und so. Und ich kann jetzt seit ein paar Tagen mein Asthmaspray wieder ordentlich tief einatmen ohne Schmerzen. Ich kann wieder auf der Seite liegen beim Schlafen. Ich hatte gestern einen schrecklichen Hustenanfall. Das hat auch nicht wehgetan. Das Einzige, was ich noch habe, ist meine Schulter. Ist noch immer nicht wirklich beweglich, aber ich hoffe, das kommt dann auch irgendwie wieder. Also eigentlich geht's mir gut. Oder sagen wir mal so, wenn ich Glück habe, dann ist jetzt irgendwie dieser Tage, also Ende Oktober, Anfang November 2024, der gröbste Scheiß vorbei.
So.
Und dann wird's nächstes Jahr wieder kacke, weil wahrscheinlich wird meine Auftragslage schlechter sein. Und wir lernen, Geld macht glücklich. Anders, wir haben gelernt, Geld macht glücklich.
Die Studie will ich sehen.
Ja, die Studie will ich sehen.
Also die will ich nur wirklich mal sehen. Verdammt nochmal. So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Danken für die Aufmerksamkeit und uns gegenseitig. Danke, Alexandra.
Danke, Holger.
Kommentare hinterlasst ihr auf vrint.de, bitteschön.
Wer redet, ist nicht tot.